Wir sammeln uns langsam im Hause Gottes. Wir wollen einfach diesen Gottesdienst beginnen und fröhlich sein. Halleluja. Gottes Volk ist ein fröhliches Volk. Wir haben alles, was wir brauchen. Der Herr ist gut und er liebt uns und versorgt uns, kämpft für uns, segnet uns, hilft uns, steht uns bei. Also du hast alles in Christus, was du brauchst. Sei gesegnet heute Abend. Lass uns aufstehen und wir preisen Gott. Ich. Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Bei Gott bist du in guten Händen. Gut bewahrt und gut beschützt und so weiter und gut durchgetragen. Eigentlich das Lied schon für morgen. Morgen früh haben wir den Gottesdienst. Und dann haben wir das Thema, du bist bei Gott in guter Obhut. So, heute Abend, ich heiße alle ganz herzlich willkommen, auch Amerika-Reisende, die sind auch wieder da. So, und freue mich für alle, die gekommen sind. Gott hat dir viel zu bieten, das ist mein Thema heute. Und ich lade dich ein für die nächsten Tage, die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Denn Gott hat uns sehr viel zu bieten. Wir sind nicht fertig. Wir können den ganzen Reichtum Gottes nicht ausschöpfen, was der Herr alles für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Tag und Nacht, so wie du die Sonnenstrahlen nicht verarbeiten kannst, was die Sonne so in einer Stunde ausstrahlt über das ganze Universum oder unser Planetensystem, da strahlt Gott seine Liebe aus so für dich und du kannst nicht einfangen, du kannst nicht alles gebrauchen, du kannst nur raussondieren. Das Wichtigste, das nehme ich mir. Ich lade dich ein für morgen, morgen wieder Fortsetzung von dem, was wir gerade gesungen haben. Du bist bei Gott in guten Händen. Von allen Seiten umgibt er dich, beschützt dich, bewahrt dich, führt dich, trägt dich, leitet dich. Also du kannst nicht mehr bekommen, als was du beim lieben Gott bekommst. Dann am Mittwoch, Obama wird ja als Präsident vereidigt und manche Leute, die schreiben mir und rufen mich an und sagen, Pastor, was denkst du, ist Obama der Antichrist oder ein Vorläufer des Antichristen oder was ist er? Mir ist es egal, was er ist. Aber auf jeden Fall der ganze Mischmasch, den er da macht, wo Buddhisten und Hindus und Juden und Christen und alle da ihre Schwule und Freikirchler und Charismatiker da den Segen sprechen, also das ist mir alles viel zu bunt, was er da macht. Also er soll selber wissen, was er ist und er steht und fällt seinem Herrn und nicht mir. Aber ich habe das Thema hier, was ist der Antichrist oder wo kommt er her? Und am Mittwoch wird das Thema sein, fürchte dich nicht vor dem Antichristen. Das ist meine Botschaft, ich habe eine positive Botschaft. Und ich möchte nicht mit Panik leben und aus den ganzen Katastrophen, den ganzen Umständen, mich geht die. Du könntest eigentlich Angst haben. In der Zeit, in der du lebst, du dürftest nicht einmal atmen mehr, die Luft ist schon verschmutzt. Du dürftest kein Wasser trinken, das Wasser ist schon vergiftet. Du dürftest keine Speise zu dir nehmen, das ist auch ungesund alles. Und so weiter. Du hättest richtig Panik, aber ich habe eine Botschaft Antipanik. Gegen den Antichristen. Eine Botschaft gegen den ganzen Stress. Und ich möchte auf ein Buch hinweisen, bevor ich weitergehe und Thema Antichrist. Dieses Buch möchte ich dir empfehlen, ist von einem Juden selber geschrieben. Und er schreibt hier sehr interessant, sehr, sehr ausgiebig, beschreibt er, wer ist der Antichrist und die ganzen Trugschlüsse, die ganzen Irrlehren, der ganze Endzeitwahn. Ich möchte dir sagen, also für die Welt mag es Panik sein, was alles passiert, aber wir sind als Kinder Gottes getrost und gelassen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und da kann die Welt von mir aus untergehen. Ich bin in der Arche, ich bin in Sicherheit, ich bin in diesem Felsen, ich bin geborgen. Und der ganze Endzeitwahn ist für Leute, die Gott nicht kennen. Aber hier auch so, was so alles gibt, wie viele Entrückungen und was die Leute gesagt haben, jetzt findet die Entrückung und da werden Flugzeuge ohne Piloten sein und Schiffe ohne Kapitän und Straßenbahnen ohne Schaffner und so weiter. Alles Quatsch. Vergiss diesen ganzen frommen, pfingstlichen, charismatischen, freikirchlichen Quatsch. Halinze hat sehr viel Unfug verbreitet, da und so weiter, dass plötzlich Leiber durch die Luft schweben werden und es wird Katastrophe sein. Gott ist kein Katastrophengott. Gott ist ein Gott des Friedens. Und glaub doch nicht, dass das, wenn du entrückt wirst, dass deine Klamotten hier bleiben, dass das Chaos zurückbleibt. Nein, nein. So, die ganzen Fragen über die siebenjährige Trübsalzeit und die, was 2600 Jahre, dieser Zeitfaktor, was die Adventisten da wie verrückt gerechnet haben, wann wird Jesus wiederkommen? Es gibt Leute, die sagen exakt, wann Jesus wiederkommen will, werden sollte, und die haben sich alle verrechnet bis jetzt. Ob es jetzt Adventisten waren, Jehovas Zeugen waren, Neuapostolische waren, die Neuapostolischen haben gesagt, also Jesus kommt zu Tagen des Stammapostels. Und selbst wenn das Flugzeug abstürzt und bevor das Flugzeug die Erde berührt, ist Jesus gekommen. Und der ist in den 60er Jahren gestorben und bis jetzt ist noch kein Jesus gekommen. Und es war ein Schock für die Neuapostolischen. Alles Lug und Trug. Leute,
Gott hängt das Heil nicht an einem Menschen, nicht an einem Umstand, nicht an einer Situation, sondern er wird seinen Sohn senden und wir werden ihn sehen in den Wolken, kommen voller Kraft und Herrlichkeit. Und was ist das alles? Und ganz besonders für meine Israel-Fans. Was die Sache mit Israel, manche Leute sagen, 1948 ist Israel entstanden und so, das waren so Markenzeichen in der Weltgeschichte, etc., etc., etc. Martin Buber sagt selbst, ein Jude und Theologe, sagt, Israel ist mit dem falschen Fuß in die Weltgeschichte zurückgekommen. Du wirst vielleicht geschockt sein, wenn du das liest, aber es hilft dir zu verstehen und das schreibt der Jude selbst. Also wir haben ein paar Bücher bestellt, eins ist noch da und da werden welche. Wir bestellen noch, wir kriegen noch die paar Stück. Und also bestellt dann bei unserer Schwester und ich möchte das Buch wirklich empfehlen. Also alles gegen diese ganzen populären Endzeitvorstellungen auf dem Prüfstand. Also alle diese Endzeitprophezeiung auf dem Prüfstand. Prüft alles. Und du sollst auch das prüfen, was Pastor Matthäus erzählt. Auch das muss geprüft werden. Denn es ist, ich muss nicht prüfen, was ich in die Welt setze. Aber du, wo du hörst, musst prüfen, ist das von Gott oder ist nicht von Gott. Kann ich das annehmen oder nicht? Ist es für mich oder nicht für mich? So, wie auch immer. Dann am Samstag, den 24. Januar um 11 Uhr ist Frauenbrunch. Alle Schwestern sind herzlich eingeladen. Und alles, was so weibliches Wesen in sich haben und um sich haben, sind ganz herzlich eingeladen. Aber tröstet euch, Brüder. Peter hat mich auf eine Idee gebracht und wir werden das auch machen. Wir werden auch Männer treffen machen, Männerfrühstück machen, also auch für Männlein wird was da, nicht nur für Weiblein. Also wir werden also auch das machen und so als Gegenstück, also die Brüder dürfen auch machen und Winfried hat gesagt, also er kann auch Brötchen streichen und wir kriegen das auch schon hin. Also herzlich eingeladen, also erstmal zum Frauenbrunch, lass mal die mal durch und dann werden die kommen, Einladungszettel sind am Ausgang. So, nächsten Freitag werden wir das Thema haben, Gott bringt Licht in deinem Leben. Viele Menschen leben im Dunkeln, unsicher, ängstlich, verzagt. Gott will Licht in deinem Leben bringen. Und dann nach dem Frauenbrunch, wenn noch welche da geblieben sind, abends 19 Uhr, habe ich eine gute Botschaft. Und ich denke, liebe Schwestern, bleibt da, geht nicht nach Hause. Also ich ermutige euch, da zu bleiben, bringt ein bisschen was mit. Und wenn von 11 Uhr bis 14 Uhr, 15 Uhr geht und dann könnt ihr noch eine gute Zeit haben, noch einkaufen und dann könnt ihr noch hier im Gottesdienst bleiben. Also auf jeden Fall, ich werde da sein, der Heiland wird da sein, der Heilige Geist wird da sein, der Vater im Himmel wird da sein und wir werden das Thema haben, Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Wir gehen kritischen Zeiten entgegen. In Amerika eine Pleite nach der anderen. Wenn ich so höre, Banken, die bisher sicher waren und vor allem diese Freimaurerbanken wie Citibank und so weiter von Rockefellers, die geht pleite und eine Schuld nach der anderen, also die Schulden steigen oder Deutsche Bank, der Ackermann kriegt sogar selbst Herzinfarkt also oder Herzkollaps, wenn ihr hört, dass 4 Milliarden minus bei der Deutschen Bank sind und so weiter. Es geht bergab, Leute. Diese Vision, die Gott mir von dieser Finanztsunami gezeigt hat und das war jetzt letztes Jahr erst, hat Gott mir dieses Bild gegeben oder die Botschaft gegeben und was ich da geschrieben habe, die ist aktueller denn je. Lest es durch und plant euer Leben in dem entsprechend. Aber wir sind in Gottes Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Kannst du Amen sagen? Amen. Also Gott spricht auch hier in diesem Gottesdienst und ich glaube, dass Gott auch zu dir reden wird und dir Kraft schenken wird, das alles umzusetzen, denn wir dienen einem mächtigen Gott. Wir dienen nicht einem kleinen Herrgottle oder einem kleinkarierten Gott, sondern einem mächtigen Gott. Und Gott hat alles, was du brauchst. Er sagt, bei mir ist die Fülle. Du darfst also zum Herrn kommen, so wie dieser verlorene Sohn, und er sagt, ich weiß, ich bin bei den Schweinen gelandet. Ich darbe, mir gibt niemand was zu essen. Aber bei ihm ist die Fülle, bei meinem Vater. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Noch eine kleine Bekanntmachung dazwischen, fällt mir noch ein, was ich euch vergessen habe zu sagen. Vom 15. Februar bis zum 22., eine ganze Woche, da werden wir Heilungstage haben. Ich bin im Fasten, sieht ja, ich bin schon dünner geworden, die Jacke kriege ich schon zweimal zusammen. Bin im Fasten, wenn meine Fastenzeit aufhört, nach 40 Tagen, dann hat Gott mir gezeigt, ich soll Heilungsgottesdienste machen, besondere Gottesdienste machen. So, ich denke, dass ich stehen kann noch bis dann. Und wir werden einfach Gott dienen. Ich möchte in der Kraft Gottes dienen, nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Vom 15. bis 22. Februar, so, ich lade euch einzuladen, von Gott was zu erwarten, nicht von Menschen. Erwarte nicht von Menschen, erwarte alles von Gott. Und du wirst von Gott reich gesegnet. So, du darfst zum Herrn kommen und einfach sagen, Herr, ich bin einer, der deine Hilfe braucht. Und ja, wir sind voll dabei. Der verlorene Sohn kommt zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt, vergib mir. Und er wird sofort eingesetzt. Und jetzt kommt der andere Bruder und sagt, und mir hast du nichts gegeben? Mich hast du nicht so beschenkt? Dem Lumpen, diesem Ganoven, diesem Lümmel da, dem schenkst du alles. Aber mir? Und dann sagt der Vater zu ihm, Junge, was mein ist, ist auch dein. Und das ist meine Botschaft heute. Was Gott dir mitteilen möchte, was mir gehört, gehört auch dir. Bedien dich. Aber ja, steht es mir zu? Habe ich ein Recht dazu? Ja, bin ich würdig überhaupt? Und das sind diese ganzen dummen Fragen, die dann Christen stellen. Bin ich ja würdig? Wenn Gott dich geschaffen hat und er hat dich zu seinem Ebenbild gemacht, hat er dich würdig gemacht, dass du vor Gott treten kannst und kannst sagen, aber lieber Vater, du kannst zu ihm kommen, du darfst. Und die meisten Menschen sind nicht aufgeklärt über ihre Rechte, was ihnen zusteht. Und manche halten sie so unten, also das bitte wage es das nicht. Aber du sollst viel riskieren. In meiner Bibel heißt es, Jeremia 33, Vers 3, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Erbitte Großes und du wirst Großes bekommen. Und du hast nicht, weil du den Mund nicht aufmachst. Sag Gott, was du brauchst. Sag ihm, wo dir der Schuh drückt. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Man hat ihnen so viele Verbote auferlegt. Das darfst du nicht. Das steht dir nicht, das steht nur für Priester zu, das steht nur für die besonders Gesalbte, das steht nur für Geistliche zu. Aber wer ist ein Geistlicher? Geistlich ist nicht, da vorne steht im Talar, geistlich ist jemand, der den Heiligen Geist hat. Das ist ein Geistlicher. Und nicht der, das kann manch, eine Ober kann mehr Geistlicher sein als der Pfarrer oder der Priester oder sogar der Bischof, sogar einschließlich der Papst, der da vorne steht. Nein, geistlich ist der, der den Heiligen Geist hat. Und wenn du Geist Gottes hast, hast du auch Rechte, zum Vater zu bitten, durch den Heiligen Geist in der Kraft und Gnade Gottes. Viele haben Angst, vor Gott zu treten. Aber hör mal, seitdem du Kind Gottes bist, seitdem du dein Leben Gott übergeben hast, seitdem hast du Zugang zum Vater. Was meines ist auch dein. Durch Jesus ist Gott Liebe zu dir geworden. Durch Jesus ist Gott Christ für dich geworden. Für dich ist durch Jesus Gott menschlich geworden, auf deine Ebene herabgekommen. Du kannst dem Vater im Himmel Daddy sagen. Ist das nicht fantastisch? Gott ist dein Partner, dein Kollege, dein Kumpel, dein Mitarbeiter. Und du bist Gottes Mitarbeiter. Ihr seid in einem Team. Seit Jesus stehen wir in einem Team. Wir arbeiten zusammen, machen das gleiche Geschäft, verfolgen das gleiche Ziel. Seit Jesus, seitdem er da war, haben wir Zutritt zum Himmel. Und die Tore zum Paradies sind offen. Du kannst kommen und sagen, ich brauche jetzt was aus dem Paradies. Und das ist der Platz, wo du dich bedienst. Das ist dieser Supermarkt. Das Paradies Gottes, da ist das Land der Fülle. Da steht kein Engel mehr mit einem feurigen Schwert und sagt, nein, da kommen sie nicht rein. Zutritt verboten. Oder nur Engel kommen da rein. Du bist ein Heiliger, du bist mehr als ein Engel. Wenn du ein Heiliger bist und wir sind in Jesus Christus Heilige, sind wir mehr wie alle Engel im Himmel zusammen. Ein Heiliger wiegt bei Gott mehr wie 1 Milliarde Engel. Überleg einmal, du bist kein Engel, du bist ein Heiliger. In Jesus Christus bist du ein Heiliger. Engel haben keinen Zutritt zu Gott. Die müssen ihr Gesicht mit ihren Flügeln zudecken und wie auch immer im Alten Testament das alles beschrieben wird. Aber Heilige dürfen ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Du bist privilegiert, als ein Heiliger vor Gott zu treten. Okay, erkenne deine Berufung, aber den meisten wird es nicht erlaubt. Den meisten wird gesagt, ihr seid Heilige erst, nachdem ihr gestorben seid, nachdem man bei euch nichts mehr holen kann, nachdem ihr nichts mehr tun könnt. Dann seid ihr Heilige. Nein, wir sind Heilige mittendrin im Leben. Glorie und Halleluja. Viele wissen nicht, was ihnen zusteht. Leben nur mit Verboten statt mit Geboten. Die leben nur mit Verboten. Das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt und so weiter. Die meisten Kirchen sind voller Verbote. Da steht, also die ganze Wände sind voller Verbote. Du kannst nur hingucken, wo du bist. Das darfst du und du darfst bei den Juden, ein Mann darf auf offener Straße mit einer Frau nicht sprechen oder mit einem Heiden und so weiter. Lauter Verbote in der Religion. Du kannst hingehen, wo du willst. Du bist entrechtet, aber Gott gibt dir deine Rechte zurück. Was meines ist auch dein. Viele meinen sehr ehrlich, wollen sehr ehrlich was von Gott bekommen, aber ständig, nein, das ist nicht für sie, mein Herr. Also das können sie gar nicht bezahlen, was sie jetzt hier bestellen wollen. Das ist unmöglich. Viele Christen sind deshalb auch psychisch gestört. Die spüren, das ist für mich aber nicht erlaubt. Und dann macht man ihnen Angst mit Hölle, mit Dämonen, mit Geistern, mit Gespenstern. Man droht ihnen mit allen möglichen Krankheiten. Du wirst krank, wenn du das dir erbittest und so weiter. Das kannst du sowieso nicht tragen. Deine ganzen geistlichen Missbildungen kommen aus den religiösen Verboten, weil du im falschen Fahrwasser drin gelandet bist. Du bist fast in eine Gülle gelandet, anstatt im frischen, lebendigen Wasser, wo der Strom des Lebens fließt. Also das verboten, das verboten, das verboten. Und deshalb laufen so viele Christen mit Minderwertigkeitskomplexe. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Dein Leben ist voller Verboten. Deshalb kannst du auch keine Entscheidung mehr so richtig vernünftig treffen. Du weißt nicht, soll ich nicht? Soll ich da hingehen, soll ich da nicht hingehen? Ist Gott mit mir, ist Gott nicht mit mir? Wenn du Kind Gottes bist, ist Gott immer mit dir. Alle Tage bis an der Weltende. Egal wo ich hingehe, ob ich nach Amerika fliege oder nach Afrika oder auf dem Nordpol oder Südpol, spielt keine Rolle. Der Herr ist mit mir, denn sein Geist geht mit mir. Sein Geist ist in mir, nicht um mich irgendwo und wo Gott nicht hinkommen könnte. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht hinkommen könnte. Wo ich hingehen kann, kann Gott auch hingehen. Und das, was Gott tun kann, das kann auch ich tun. Und das, was ich tun kann, kann auch Gott zugetraut und angerechnet werden. Du hast Rechte und erkenn deine Rechte. Manche Menschen wundern sich, dass sie so verkorkst sind, so verstümmelt sind und das nicht können, verklemmt sind. Viele Menschen wundern sich um ihre Verklemmung, moralische Verklemmung, geistliche Verklemmung, seelische Verklemmung. Und ich sage euch eines, woher das herkommt. Das kommt aus der falschen Theologie, aus der falschen Lehre. Der Kirchenvater Tertullian, das könnt ihr alle nachlesen in jedem Lexikon, da steht drin, der hat sich sogar kastrieren lassen, weil er die Anfechtung, sexuelle Anfechtung nicht mehr ertragen konnte. Und du siehst, und solche Leute schreiben dir, was du beten solltest, wie du glauben solltest, wer Gott ist und so weiter, kastriert er. Und daher kommt die ganze Verstümmelung, das geht über Jahrhunderte, wird es weitergegeben. Das dunkle Mittelalter hat noch das Übrige getan. Also, Verstümmelte haben dich aufgeklärt, die selbst nichts konnten, so Eunuchen. Und deshalb haben wir ein falsches Bild von Gott. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott der Freude. Das, was mein ist, sollst du auch haben. Sollst genießen. Trau dir etwas zu und brich mir diesen religiösen Tabus in deiner Umgebung. Wo das auch immer sein mag, das ist nicht erlaubt. Gott wird dir schon verbieten, Gott wird dir schon auf die Finger klopfen, wenn du Verbotenes tust. Wenn du über den Rand gehst, geh mal über Erdenrand am Wasser und so weiter, geh mal ein bisschen so über den Bord und du fällst gleich runter von selbst. Da musst du nicht sorgen für den Untergang. Gott wird dafür sorgen, wenn du zu weit gehst, was dann passiert. Deshalb vertraue Gott, dass er dich recht leitet, dass er dir rechtzeitig zeigt, wo die Grenzen sind für dein Leben. Wir werden vom Heiligen Geist gelehrt. Die Salbung ist es, die uns lehrt und aufklärt. Und ihr braucht keine große Belehrung. Was ihr braucht, ist die Salbung Gottes. Und je mehr Salbung Gottes du in deinem Leben hast, desto mehr weißt du, was mir zusteht und was mir nicht zusteht, was mir erlaubt ist und was mir nicht erlaubt ist. Weißt du, da hast du so einen Katalog, so ein Gesetzbuch und was weiß ich, ja, die ganze Verordnungen Gottes hast du in dir. Und du weißt, was sich ziemt und was sich nicht ziemt, wenn du den Heiligen Geist in dir hast. Aber den meisten Leuten fehlt der Heilige Geist. Sie haben Theologie, sie haben Bibelwissen, sie haben alles Mögliche, aber sie haben nicht das Wissen des allmächtigen Gottes. Leute, die Kinder erziehen, die wissen gar nicht manchmal, was sie mit ihren Kindern machen, wenn sie sagen, Kind, das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten, du darfst kein Fernsehen gucken, du darfst nicht am Computer spielen, du darfst das nicht und so weiter, du darfst... Kinder, die mit Verboten aufwachsen, ich sage gute Nacht, die werden es eines Tages so über die Stränge hauen, die werden erst recht machen, was ihnen verboten war. Und der Mensch, der nur mit Verboten aufwächst, der macht hinterher das, was immer verboten war. Und deshalb wundern wir uns, warum so viele Leute abfallen, sind Christen, kommen in die Gemeinde und die Kinder wachsen in der Gemeinde auf und die fallen vom Herrn ab, weil ihnen so vieles verboten wurde. Und wurde nicht gezeigt, wie man lebt, wie man glücklich ist, wie man mit dem Leben umgeht. Also die Eltern, die ihre Kinder so verstümmeln, die sind keine guten Eltern. Wir dürfen erlauben, dass der verlorene Sohn verloren geht. Wir müssen zugestehen, geh mal, probier mal, entdeck, mach deine eigenen Lektionen, bezahl selbst Lehrgeld. Und dann kommt er und du siehst, das bravste Kind, das nachher auf dem Hof war, war der Junge, der aus der Sünde zurückkam. Der Mensch, der weiß, was Sünde ist, und Gott hat sogar selbst den Menschen erlaubt im Garten Eden. Das ist ja Gott selbst, hat ein Schild hingehängt, Essen verboten. Und was macht er? Der Mensch muss lernen, sich zu beherrschen oder nichts zu beherrschen. Und der Mensch weiß, was es bedeutet, aus dem Paradies vertrieben zu werden, weil er Gottes Gebot übertreten hat. Aber deshalb hat Gott auch eine Rettung geschaffen durch Jesus Christus. Wir können wieder zurück. Und dieses Verbot kann jetzt ja ausgelöscht werden. So, Gott will nicht verstümmelte, unmündige Menschen. Wenn Gott das gewollt hätte, hätte er dich gleich nach der Bekehrung ins Kloster geschickt. Männerkloster, Frauenkloster, je nachdem. Und dann wärst du schön bewahrt in eine wunderbare Bewahrungsanstalt. Aber die Gemeinde ist keine Bewahrungsanstalt, sondern Gemeinde ist der Ort, wo du auftankst und wo du weitermachst. Wir haben so viel verzerrtes Christentum, so viel Leistungsreligion, du musst, nicht nur du darfst nicht, sondern du musst das und so weiter. Es wird dir nur befohlen, du musst büßen, Buße tun, Buß und Betag. Also ich habe, als ich Christ wurde, ich habe gedacht, ich schaff's nicht. Gott sei Dank, der Heilige Geist kam in mein Leben und der Heilige Geist hat mich aufgeklärt, hat meinen Horizont gesprengt und damit war es Schluss mit diesem ganzen Volltag-Christentum, wo ich war. Also meine Koteletts waren zu lang, meine Manschetten waren zu bunt, die Krawatte war, weißt du, die war zu kurz gebunden oder zu lang gebunden. Das war verrückt. Ich konnte den Ältesten nie recht machen in der Gemeinde, denn die haben immer was an mir auszusetzen gehabt. Weißt du, und dann hat man mir Beschneidung gepredigt, du darfst dort nicht hingehen und du darfst mit den Leuten nichts zu tun haben, du musst um den großen Bogen machen. Habe ich gedacht, furchtbar, wenn ich bin sogar Christen, sie hassen und die sagen, gehst ja nicht zu denen, schaust dort nicht rüber und grüßt die Leute nicht. Es war katastrophal. Man hat mich regelrecht versucht zu verstümmeln, aber Gott sei Dank, der Heilige Geist hat mich in die Freiheit hinausgeführt, von diesen Leuten befreit. Und du musst manchmal vielleicht von bestimmten dogmatischen Menschen, von Pharisäern und Schriftgelösten mit Gewalt erlöst werden. Sonst wird deine Seele krank, sonst schaffst du es nicht, sonst kommst du nicht durch vor lauter Unterdrückung. Du darfst es nicht, du kannst nicht, das ist nicht für dich und so weiter. Das ziemt sich dir nicht. Ich habe gestern gesagt, was sich dir ziemt und sich nicht ziemt. Und das weißt du, wenn du ein anständiger Mensch bist und Anstand in dir hast und Gottesfurcht in dir hast, dann weißt du, wo deine Grenzen sind. Viele, sie wissen nicht einmal, wie man betet und das ist bei mir auch so. Ich habe gebetet und damals konnte ich noch nicht einmal richtig Deutsch. Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache gewesen. Und dann hat jemand zu mir gesagt, in der Brüderstunde, es war nur Männerstunde, dann hat ein Bruder gesagt, Bruder, tu das, bevor Sie beten, wir waren immer per Sie, bevor Sie beten, lernen Sie zuerst mal richtig Deutsch oder wir könnten Ihnen Ihr Gebet aufschreiben, dann könnten Sie das runterlesen. Aber bitte so Gammeldeutsch da. Also das ist nicht, das ziemt sich nicht. Und ich habe Angst gehabt zu beten. Und weißt du, am Schluss habe ich gesagt, nee, danke, in diesem Club, wo lauter Perfektionisten sind, gehe ich nicht hin. Und weißt du, das ist was die Menschen abstößt vom Gott und Glauben, Perfektionismus. Ich wusste nicht mal, wie ich beten soll. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war wieder auch verkehrt, verstehst du? Und dann soll ich so beten und dann, du wirst irre, wenn du dich von Frommen leiten lässt. Du wirst irre, wenn du dich von Frommen leiten lässt, wenn dein Gebet kritisiert wirst, vor allem von Leuten, die päpstlicher sind, als der Papst selber ist. Die denken, die sind perfekt, aber was wollen sie? Und gerade durch diese seelische Verstümmelung entstehen dann ganze Dämonenkataloge, dann kommt der taube Geist, der blinde Geist, der krumme Geist, der verkrümmte Geist und so weiter. Da kommen alle, der sprachlose Geist, da kommen alle möglichen Geister, nur weil Menschen dich unterdrücken. Und es sind nur in der Religion. Deshalb hat Jesus gerade in der Synagoge, in der Judenschule, gerade diese Krankheiten geheilt. Lahme, Blinde, das sind nicht Lahme und Blinde gewesen, die sind geistlich blind und lahm gemacht worden. Da darfst du nicht hingucken. Das darfst du nicht hinhören, taub. Das darfst du nicht aussprechen. Der Name Gottes ist so heilig, kein Mensch kann den Namen Gottes aussprechen. Wir wissen nicht einmal als Theologen, und da willst du, Brüderchen und Schwesterchen, willst du den Namen Gottes aussprechen. Und dann kommst du verkrümmt in den Gottesdienst. Die Frau war 38 Jahre lang verkrümmt in der Synagoge, immer wieder unterdrückten. Frauen haben bei uns nichts zu sagen. Frauen haben keine Seele. Und was weiß ich, was die Juden alles sagen. Du siehst also, und gerade Jesus sagt, auch die ist eine Tochter Abrahams. Also komm raus aus diesem religiösen Fahrwasser, wo man dich unterdrückt, wo man dich dann zu einer Sekte macht oder zu einem Sektierer und so weiter. Du glaubst dann am Schluss, ja, also ich bin vom Teufel besessen, also ich höre immer noch diese guten Stimmen, ich höre, ich habe Träume, ich habe Gesichter, ich habe Visionen. Leute, die Stimmen hören, die haben unter Umständen prophetischen Geist, Gott redet zu ihnen, aber die Leute erzählen, das, was du hörst, ist vom Teufel. Das ist nicht richtig geleitet, nicht richtig aufgeklärt. Als ich in Sprachen sprach und gehe zu meinem Seelsorger und bitte um Rat, was ich erlebt habe, dann sagt er, das ist ein Geist von unten. Zungenreden war, meinem Seelsorger, meinem Pfarrer von 900 bis 1000 Mitgliedern Gemeinde, das war der Geist von unten, das ist Teufel, das ist teuflisch, sind sie mit Pfingstler zusammengekommen. Du siehst, und ich habe so einen Schrecken gekriegt, dass ich gesagt habe, komm, vergiss, Religion ist Opium fürs Volk, Lenin hat doch recht gehabt. Das war dann mein erster Gedanke, nachdem ich aus der Seelsorge rauskam. Ich habe meinen Glauben an Gott ein Stück weit verloren, bis Gott mich wieder dorthin gebracht hat und mich von diesem Gesindel erlöst hat. Das ist vom Teufel. Da gehen Sie ja nicht hin. Waren Sie mit den Pfingstern? Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß gar nicht, ich kenne Jehovas Zeugen, ich kenne die Sekten, also, was ich so in Bayern von München kannte. Pfingstler, nein. Aber ich habe den Heiligen Geist bekommen, weil ich gefastet und gebetet habe. Du siehst, so verrückt sind die Leute. Die sprechen dir sogar die Heilsgewissheit ab. Du bist kein Kind Gottes, wenn du von uns weggehst. So reden sie dann und verbreiten Panik in deinem Leben. Der Teufel ist das, was von Gott nicht ist und so weiter. Und wenn du das von Gott bekommen hast, und in meiner Bibel heißt es, wenn du ehrlichen Herzens als Kind Gottes Gott bittest um ein Stück Brot, wird er dir keinen Stein anbieten. Und wenn du ehrlicherweise Gott bittest um einen Fisch, wird er dir nicht eine Schlange beten. Und wenn du auf den Vater um den Heiligen Geist bittest, Bruder, Schwester, dann wirst du den Heiligen Geist kriegen und nicht einen Dämon. Und als ich habe gefastet, zum ersten Mal in meinem Leben damals, und ich wusste, Jesus ist gut, Jesus ist wunderbar, Jesus ist herrlich. Ich habe Jesus gepriesen, und das soll vom Teufel sein. Und in meiner Bibel heißt es, wer Jesus anbetet in Sprachen, der kann Jesus nicht verfluchen. Ja, du musst aufpassen, das kann ein unreiner Geist sein. Ich weiß, was ein unreiner Geist ist. Der unreine Geist verherrlicht nicht Jesus. Aber wenn du Jesus verherrlichst und glücklich in Jesus bist und Frieden Gottes hast, dann ist es alles erlaubt. Mir ist alles erlaubt. Und deshalb, ich kann viele Leute verstehen damit, wo sie dann aus dem, gerade im charismatischen Kreis, wo schon alles durchgemacht haben, die sind so frustriert, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und das soll es nicht sein und das soll nicht sein. Ich bitte dich, lass dich erlösen von diesen Fundamentalisten. Lass dich erlösen von den religiösen Fanatikern. Denn nirgendwo wird mehr Frust verbreitet als in christlichen Kreisen, wo nur Verbotsschilder sind. Nur das, was wir erlauben. Nur in dieser Art, wie wir in Zungen sprechen, so sollst du auch in Zungen sprechen. Aber weißt du, in meiner Bibel steht, wie der Geist gab auszusprechen. Nicht wie der Pastor sagt so und vorbetet und vormacht, sondern wie der Geist gibt auszusprechen. Okay, ich will weitermachen. Wer innere Heilung haben will, der muss sich von diesen ganzen religiösen Verboten, Tabus sich erlösen lassen. Das ist sehr wichtig. Nach der Sündenvergebung ist diese Erlösung die wichtigste Erlösung. Von ganzen menschlichen Begrenzungen und so. Du musst ein Original Gottes werden. Halleluja. Das ist gewaltig, wenn du das einmal geworden bist. Und du musst aus der Reihe tanzen, wenn aus deinem Leben was werden soll. Du hast mir richtig gehört. Wenn du von Gott gesegnet werden möchtest, wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, du musst aus der Reihe tanzen. Mir gefällt die Tina Turner. Nicht, dass sie eine super Frau ist und mit 70 noch Konzerte gibt, sondern Tina Turner hat im Kirchenchor gesungen. Und dann schmeißt die Chorleiterin die Tina Turner aus dem Chor raus. Sie hätte so eine schräge Stimme, die passt hier nicht rein. Aber dass die Tina Turner ein Talent ist, oder ein göttliches Talent sogar, und ihre Stimme, was vom Herrn ist, die schmeißt man aus dem Chor raus und die singt für die Welt jetzt und für ihre Herrlichkeit und für ihr Geld und so weiter. Was wäre diese Frau, wenn sie im Kirchenchor geblieben wäre? Die hat man rausgeschmissen, du singst schräg, Schwester. Und dieses kleine Mädchen im Kinderchor, im Kirchenchor in den USA oder wo das auch war, die fliegt raus, nur weil sie schräg ist. Die Leute haben nicht die Gabe, das Talent gesehen, was in dieser Frau drin steckt. Und die hat bis zum Schluss, bis zum Ende ihres Lebens ihr Talent beibehalten und gibt sich nicht aufgeschlagen. Und das sind Menschen, die Gott gefallen, die sich nicht geschlagen geben, auch wenn sie schräg singen. Und du musst schräg singen, damit du was wirst. Wenn du alles normal machst, so wie alle anderen, wie 1 Milliarde Menschen gleich machen, du kommst nicht weit. Du kommst erst weiter, wenn du schräg geworden bist. Wir sind versetzt. Verstehen wir? Du musst zuerst rausfliegen aus dem Kinderchor oder Kirchenchor, damit du dein Talent entdeckst. Beim Elvis Presley war es auch nicht anders. Und bei allen diesen großen Superstars. Du singst schräg. Wenn du etwas erreichen wirst, möchtest, musst du aus diesen frommen Kreisen rausfliegen, zu diesen Kirchenkreisen, Kirchenchören, Gebetsstunden. So wertvoll wie die Gebetsstunden sind, aber weißt du, wenn nur fleischliche Menschen zusammen beten, da wird nichts Gescheites, da kommt nur Fleisch wieder raus. Also du brauchst geistliche Gebetsstunden und da werden Talente gefördert in geistliche Gebetsstunden, aber fleischliche Gebetsstunden, das ist ein geistlicher Tod, da ist der Tod im Topf. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern eine ganz interessante Passage. Und sie sagten: Horcht, Geschwister, liebe Aposteln, ihr lieben Juden, ihr werdet aus der Synagoge geworfen werden. Juden werden aus der Synagoge geworfen, aus ihrem eigenen Haus werden sie geworfen, ihr werdet aus der Synagoge geworfen, sie werden euch aus der Synagoge ins Gefängnis werfen. Und sie werden aus euren Schulen euch werfen, oder Judenschule und so weiter, wo alles nur durcheinander ist, wo sowieso keiner den anderen mehr versteht. Zwei Juden, drei Meinungen oder fünf Meinungen sogar. Jesus sagt noch weiter in der gleichen Passage, er sagt: Hört mal, wenn dir einer auf der rechten Backe haut, gib ihm auch die andere Ohrfeige, das andere Ohr, damit du auch dort noch eine Ohrfeige bekommst. Und die Leute verstehen nicht, die sagen ja: Ohrfeige, ich muss mich ohrfeigen lassen. Das ist ein Geheimnis. Wir haben keine Sklaven mehr heute. Aber im Altertum, in der Antike, war es ganz arg wichtig, wenn ein Herr seinen Sklaven eine Ohrfeige gab, dann heißt es: Geh weg, ich brauche dich nicht mehr, du bist nicht mehr zu gebrauchen, hau ab. Eine Ohrfeige war ein Zeichen, ein Herr hätte nie einem Sklaven eine Ohrfeige gegeben, der hätte seinen Hintern verdrescht oder sonst irgendwie geschlagen oder und sonst was, aber nie eine Ohrfeige. Dann ist es ein altes Zeichen, seitdem man Sklaven gibt, wenn man einem Sklaven eine Ohrfeige gibt: Weg mit dir, will dich nicht mehr sehen, verschwinde aus meinen Augen. Und dir kann nichts Besseres passieren, als dass du eine Ohrfeige bekommst von diesen Pharisäern. Und sie werden, wenn dir eine haut, dann sag bitte nochmals die andere Seite auch: Ich möchte so schnell wie möglich weg von dir. Ich möchte so schnell wie möglich erlöst werden von diesem frommen Laden. Du hörst richtig, was ich hier sage. Diese Ohrfeige ist ein Zeichen der Befreiung für dich. Von der religiösen Sklaverei. Das befreit dich am allerbesten. Du kannst dann erst dich richtig so entwickeln wie Frau Tina Turner. Dann kannst du schräg weiter singen und das macht dir nichts mehr aus. Dann kannst du sein, kannst deine Karriere machen, kannst deine göttlichen Berufung nachkommen. Dann kannst Gott in dein Leben hineinnehmen, dann kannst du aus deinem Leben Kapital schlagen. Und die Frau ist reich geworden. Im Kirchenchor hätte sie nie 200 Millionen Dollar zusammengekriegt. Da hätte sie noch was draufzahlen müssen. Aber hier, du siehst eine Ohrfeige, man schmeißt die Frau raus. Und da beginnt erst die wahre Verwirklichung. Zum Herrn zurück. Und der verlorene Sohn wäre nie zum Vater nach Hause gekommen, wenn man ihm nicht verboten hätte, von dem Schweinefraß zu essen. Auch das war ihm verboten. Und dann sagt er: Jetzt reicht's mir. Erst wenn du sagst: Jetzt reicht's mir von den ganzen Verboten, das darfst du nicht und so weiter, sogar nicht immer Schweinefraß. Du wirst innerlich heil und frei und so weiter, wenn du von diesem fremden Joch erlöst wirst. Wenn du denn nichts mehr beweisen musst, dann kannst du das frei denken und dich frei entfalten. Wenn du nur Gott verantwortlich bist und nicht mehr dem Rechenschaft schuldig und dem und jenem Rechenschaft schuldig bist und so weiter, dann kannst du leben ungeniert. Sonst fällst du, wenn du nicht in das bist, was die Menschen wollen, fällst du aus der Kirche, aus dem Rahmen und so weiter und die mögen dich nicht mehr, grüßen dich nicht mehr, lassen dich in der Ecke irgendwo sitzen, geben dir keine Möglichkeiten zur Entfaltung und so weiter. Wenn du nicht nach ihrem Schema läufst und du musst Gott gefallen und nicht Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass du aus dieser ganzen Verbotswelt herauskommst und sagst: Herr, ich will fragen, was ist erlaubt, was darf ich? Und Gott sagt: Du darfst, alles was mein ist, ist auch dein. Weil wenn du Gott richtig kennst, hat der Teufel Angst vor dir. Dann fürchte dich, weil der weiß ganz genau, er nimmt sich die Rechte, ihm stehen die Rechte zu, ihm stehen die Möglichkeiten zu. Wenn du Gott richtig kennen würdest und du kennst auch, dann gibt es für dich keinen Teufel mehr. Dann ist er weg über alle Berge. Dann ist er besiegt, in den Abgrund geworfen. In dem Moment, wo du richtig weißt, das ist mein Vater und alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Und alles, was er kann, kann ich auch. Und ihr sollt meine Werke tun, sagt Jesus. Das, was ich getan habe, sollt ihr auch tun. Folgt meinem Beispiel. Ich habe euch ein Gebot gegeben, erfüllt meine Gebote. Und weißt du, was die Gebote Gottes sind? Liebe. Diene den Menschen und so weiter. Du bist seelisch verletzt, weil du die Wahrheit weißt, kennst, aber das ist verboten zu tun. Du weißt, ich dürfte beten und ich dürfte auf Kranke Hände legen und ich sollte auf Kranke die Hände legen. Und Gott benutzt mich als ein Träger des Segens. Ich bin ein Kanal und in meiner Bibel steht: Wer an mich glaubt, von des Leibes werden Ströme lebendig und Wasser fließen. Aber verboten, verboten, bei uns nicht. Und so lebst du und unterdrückst und tust vielleicht heimlich, vielleicht irgendwo, aber nein, Gott sagt, wir sollen unsere Talente, Gaben gebrauchen. Die Gemeinde ist dazu da, um die Talente zu fördern. Was glaubt ihr, warum so viele Hexen im Mittelalter verbrannt worden sind? Diese Hexen waren keine Hexen, was wir unter Hexen verstehen. Diese Hexen waren Frauen, die ein bisschen mehr konnten als der Herr Pfarrer. Der Pfarrer war nur neidisch auf diese Hexen, weil sie vielleicht prophetische Gabe hatten. Die wussten, wie man Kranke heilt. Und was für eine, schon allein was für Kräutlein für die Krankheit zuständig war. Hexe! Und du siehst, und dieses Bild von Hexen haben wir in unserer Zeit mit übernommen. Und wir denken, Leute, die ein bisschen mehr Grips haben, die ein bisschen mehr verstehen, oh, die sind mir zu gefährlich. Die müssen weg auf dem Scheiterhaufen. Und deshalb, heute gibt es zwar andere Scheiterhaufen als damals, aber das ist das große Problem, weil wir Angst haben, der könnte über uns hinauswachsen sollen. Nein, Gott will, dass wir uns entfalten. Wenn du richtig an Gott glaubst, dann hast du so viel zu tun und dann musst du dich nicht um andere kümmern. Und die anderen werden auch Gott dienen und nicht gleich als Hexen da laufen. Sobald jemand eine heilende Hand hatte, ein heilendes Talent hatte, ein bisschen mehr wusste, ein bisschen mehr verstand, Hexe. Hexen sind nicht böse Menschen gewesen, aber man hat sie böse gemacht. Und du siehst, durch lauter Verbote und lauter Gebote und lauter Vorschriften in der Kirche und Religion traust du nicht einmal mehr in Sprachen zu beten, nicht mehr auf Kranke die Hände zu legen, nicht mehr Teufel auszutragen. Das ist Sünde. Teufel, und derweil wimmelst in der Welt nur von Dämonen und Spukgeistern und so weiter. Wir hätten die Hände voll zu tun, Tag und Nacht, wenn so Stentons kommen. Du siehst auch so, wie voll diese Welt von Dämonen ist. Da keucht's und feucht's und kriecht's und krabbelt's. Ja, die Menschen sind voll. Und wenn du genau anguckst, uns am schlimmsten die Frömmsten sind am meisten belastet. Ich habe vor vielen, vielen Jahren erlebt in der Gemeinde Gottes damals, ein alter Pastor, und da fängt eine Frau während der Predigt in Sprachen da zu babbeln. Und sagt, und du Geist, hörst auf, dieser Zungengeist da, hörst auf. Und das war eine Schwester oder Frau in der Gemeinde, die war so voll Enthusiasmus und du hörst auf, das ist nicht der Heilige Geist. Und da waren alle wie geschockt, wie gelähmt. Weißt du, die Pfingstler denken, Zungenreden, das ist A und O. Das ist alles. Das ist unreiner Geist. In einem offiziellen Gottesdienst vor einigen hundert Leuten. Du schweigst. Und dann hat sie nachher die Frau vorgenommen und gesagt, so Schwester, jetzt bete ich für dich. Denn über sie die Hände aufgelegt und den Dämon ausgetrieben. Da sind Geister ausgefahren. Und der hat die ganze Zeit in Zungen gebabbelt. Du musst vorstellen, wenn Leute besessen sind und in Zungen babbeln und anderen Hände auflegen, andere Kranke heilen, da kommt nichts Gescheites dabei raus. Deshalb ist es so wichtig, wir brauchen Befreiungsdienst. Aber heutzutage, wo hörst du in einer Kirche, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Stenton nach Berlin einladet oder sagt, komm Bruder, du kannst uns dienen, wir brauchen diese Gabe. Aber die anderen haben Angst und die Hosen voll, wenn es geht um Befreiung. Und sie bräuchten dringend Befreiung, die ganzen Gemeinden, wenn du dann hinguckst, wie viel geistliche Belastung, Bedrückung, Bindungen, Flüche da sind. Es wird nicht keine Seelsorge mehr gemacht, so richtig verstehst du. Da wird all das gar nicht mehr gemacht. Da wird nicht gelöst. Und die Bibel sagt, was ihr hier auf Erden löst, ist im Himmel gelöst. Und was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Wo ist dieser Dienst der Vollmacht? Also da musst du schon weit fahren durch Deutschland, bis du das irgendwo hinkommst. Und bis du das erlebst. Also Leute, es ist so wichtig, dass wir den Vollmacht dienen, zum Wort stehen, das Wort gebrauchen. Da werden die Menschen frei. Und ich bin so dankbar, wenn ich dann sehe nachher, unsere Geschwister sind frei, die durch die Prozedur gegangen sind und sich gereinigt haben, getauft worden sind, gesalbt worden sind und die stehen unter dem Schutz Gottes und die haut nichts mehr um. Die haut nichts mehr um. Die haut nichts mehr um. So, die ganzen Widersprüche kommen, weil es verboten ist, Gesichte und Träume zu haben, Visionen zu haben. Und wo ich jetzt diese Vision, die Gott mir gegeben hat, oder einige, die Gott mir gegeben hat, verschickt habe, du glaubst gar nicht, das geht durch die ganze Welt. Überall, wo ich hinkomme oder Leute hinschreiben oder schreiben mir, sie haben die Übersetzung in Arabisch, in Rumänisch, diese Vision, und es geht rum, ich kriege Post, da muss ich meinen Computer zuerst mal einschalten und mal übersetzen, was die mir schreiben, und die denken, ich spreche ihre Sprache. Aber wisst ihr, was die Leute schreiben? Endlich sagt jemand etwas. Anders, als was sonst verzapft wird. Anders. Die Leute sind gesegnet, sie sind angesprochen von überall, vom Ende der Welt. Jetzt irgendjemand schrieb mir diese Tage, ein Bruder aus Chile, der hört unsere Predigten in Chile regelmäßig, wenn er im Auto als Geschäftsmann durch die Lande fährt. Hört unsere Predigten. Du siehst, also bis nach Chile reichen unsere Predigten von diesem Gottesdienst hier. Überall. Menschen werden gesegnet. Und viele Leute sagen, ich kann keine Kirche, keine Gemeinde aus welchen Gründen auch besuchen. Die verstehen mich nicht. Leute schreiben mir, meine Gemeinde versteht mich nicht. Ich will beten, aber die haben Gebetsstunden abgeschafft. Bei uns wird nicht mehr gebetet. Wir brauchen keine Gebetsstunden. Wir werden nur noch loben und preisen und Halleluja singen. Und wir brauchen Gebetsstunden. Oder andere sagen also, das Kreuz, wir müssen das Kreuz entfernen, dürfen über das Blut nicht mehr sprechen und wir dürfen den Namen Jesus nicht mehr erwähnen. Das ist populär, das würde die Menschen abstoßen. Kann ich noch solch eine Gemeinde besuchen, schreiben sie mir. Was soll ich tun? Und ich schreibe den Leuten ganz frei weg, hau ab. Denn in dieser Gemeinde hast du nichts mehr zu suchen. Und in solchen Gemeinden. Aber für Schwule und andere, da haben sie Tor und Tür offen. So, wir machen weiter. Bei Gott darfst du sein. Darfst du Kind Gottes sein. Darfst an Gott glauben, egal was passiert. Ob du es verstehst oder nicht verstehst. Meistens passieren Dinge in deinem Leben, die du nicht verstehst. Und dann versuchst du vom Wort Gottes, wo ordne ich das ein? In welchem Regal, in welchem Aktenordner, in welcher Schublade kommt das rein, was ich jetzt erlebt habe? Du erlebst meistens etwas voraus und in dieser Zeit, in der wir erleben immer im Voraus Sachen. Ja, Herr, aber ich habe jetzt sprechen im Heiligen Geist, wie geht es jetzt weiter? Ja, taufen. Das ist der nächste Schritt. Und so weiter. Ach, der, was Gott in deinem Leben alles zulässt. Gott ist es, der zulässt Dinge, manchmal sogar Dinge überspringt. Gott geht nicht nach diesem religiösen kirchlichen Schema. Zuerst wird gepredigt, dann wird geglaubt, dann wird Buße getan, dann wird das getan. Ich habe in meinem Dienst immer wieder erlebt, wenn der Heilige Geist wirkt, der wirft alles über den Haufen. Er geht seinen Weg. In Bombay erlebe ich in einem Slum, da bin ich fertig, will gerade meinen Koffer packen, meine Bibel einpacken. Dann kommt eine Frau rein, direkt aus dem Hindu-Tempel. Da läuft die Brühe noch ihr runter, sie ist den Götzen geweiht und fragt, was ist da los. Dann sagt jemand von der Tür, hier wird für Leute gebetet. Ja, könnte ich auch ein Gebet bekommen? Weißt du, die Hindus haben da kein Problem, Jesus oder Krishna oder was weiß ich, kein Problem. Wird für mich auch gebetet. Und ich leg meine Hand auf die Schwester auf. Ich wusste nicht, was ich für diese Frau, denn als ich die Hand so machte, ich dachte, was ist da so Flüssiges hier? Ihre Brühe war noch flüssig, so ihre rote Farbe. Dann sage ich, lieber Gott, ich habe nur in Deutsch gebetet, lieber Gott, erlöse sie vom Geist der Reinkarnation. Und wo ich das sage, erlöse sie vom Geist der Reinkarnation, schreit sie auf, wuhu! Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Das Mädel dabei, Mutti, was ist passiert? Nichts, es ist alles in Ordnung. Und ich bete weiter. Und weißt du, wie es weiterläuft? Die fängt an, Sprachen zu beten. Dann frage ich den Bruder, der daneben steht, der Pastor der Gemeinde, was sagt sie? Nein, das ist ein Sprachengebet. Eine Hindu-Frau kommt aus dem Hindu-Tempel, wird befreit vom Geist der Reinkarnation, von dem ganzen Hindu-Spuk. Und was passiert? Betet in Sprachen. Ja, und dann, wo ich fertig bin mit ihr, mit dem Gebet, Pastor, wie geht es jetzt weiter, was muss ich tun? Hab ich gesagt, die sagen das dir. Lass dich von denen sagen, vielleicht wirst du getauft oder ich konnte gar nicht erklären und so stellen. Du siehst, wie schnell Gott arbeitet. In Bruchteilen von Sekunden, wenn der Heilige Geist kommt, dann musst du nicht Bibelseminar von 5 Jahren anordnen und dann musst du nicht diesen Kurs und diesen Kurs. Das geht in Bruchteilen von Sekunden. Der Heilige Geist belehrt die Leute. Durch Träume und Gesichte. Ja, aber Bibelschule, wozu haben wir denn Bibelschule? Weiß ich nicht, Zeitverschwendung. Oder was weiß ich, wozu die da sind. Oh, Gott will dich heilen und Gott will dich gesund machen, Gott will dich stark machen und Gott will dein Leben selbst in Ordnung bringen. Was noch fehlt, wird er hinzutun durch seinen Reichtum. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Evangelium für mich. Am Kreuz ist alles bezahlt. Das ist die Quittung, das Kreuz. So, Jesus hat dem Bösen, dem Teufel die Stirn geboten und alles, was du brauchst, ist jetzt da. Ich lebe. Er. Ich lebe und du sollst auch leben. Was Gott dir gibt, das gibt dir gerne. Bei Gott musst du nicht knausern, Gott knausert auch nicht. Also wenn Gott dir etwas gibt, gibt er immer überfließend. Das ist der liebe Gott. Der liebe Gott gibt es immer so aus dem Vollen. Du guck mal, wie viele Samenkörner gibt er und wie viele gehen auf. Vielleicht ein Samenkorn geht auf und 100.000 gibt er. Um nur eine Pflanze zu ziehen. Du siehst also, Gott ist ein verschwenderischer Gott. Wenn Gott gibt, gibt er alles, was du brauchst, durchweg, ohne aufzuschreiben. Gott schreibt nichts auf, was er gibt. Das ist streut aus. Und da bleibt etwas, was die Vögel wegfressen, da wird etwas zertreten, da wird etwas unter Dornen fallen, da wird etwas auf Steinigem fallen, einige wird vertrocknen, einiges wird gar nicht aufgehen. Und da geht doch noch etwas auf und selbst da geht nochmals ein Viertel auf und da gibt nochmals die Hälfte auf und so weiter. Und dann erst einmal, aber du siehst, das Wort Gottes wird, er geht an alle und Gott gibt reichlich. Wenn Gott gibt, gibt er reichlich. Gott spart nicht. Sonne, Sonnenstrahlen, da gibt es, wir können, was die Sonne in einer Stunde an Strahlen für uns, für Deutschland hier ausstrahlt, können wir in 1000 Jahren nicht verbrauchen. An Energie. So, er gibt. Psalm 23, mein Lieblingspsalm. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du darfst als Kind Gottes immer am gedeckten Tisch sitzen, auch wenn nichts auf dem Teller ist. Du darfst wissen, der Tisch ist gedeckt. Ich werde nicht verhungern, ich werde durchkommen. Du sitzt als Kind Gottes immer an reich gedeckter Tafel, auch wenn du vielleicht nur Knäckebrot und Selters hast. Aber du sitzt immer am reich gedeckten Tisch. Verstehst du das, was das bedeutet? Wenn Jesus immer vom Himmelreich sprach, sprach er immer von der Hochzeit. Das Reich Gottes ist gleich einer Hochzeit. Lass dich von Gott also überraschen, was er dir heute anbieten wird. Wir müssen manches vielleicht überwinden. Wenn Gott uns serviert und dient, dann sagt er, probier's mal von dem. Du sollst nicht immer Spätzle und nicht immer nur Sauerkraut und nicht nur Eisbein haben oder nicht nur das, sondern Gott will alles in seiner ganzen Fülle, alle Delikatessen dieser Welt will er dir vereint servieren. Du sollst also sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Also, lass dich von Gott beschenken. Er will dir heute etwas anbieten, was du vielleicht noch nie gekannt hast und noch nie gegessen hast. Das ist bei der Hochzeit so. Wenn du so an der Tafel sitzt, was ist das? Was ist das? Was ist das? Und du solltest Manu fragen. Manu heißt nichts anderes. Was ist das? Lass dich von Gott überraschen. Was hat er für mich heute bereitet? Wo will er dich an seinen Segnungen teilhaben lassen? Frag dich, Herr, was ist jetzt? Jetzt habe ich nichts. Was? Herr, ich habe gearbeitet, geschuftet, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Kennst du solche Situationen? Die sind sehr ermutigend. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Nicht einmal so ein kleiner Fisch da angebissen. Nichts angebissen. Gebetet, gekämpft, mein Bestes gegeben, nichts gefangen. Und dann kommt der Heiler und sagt, hort, guten Morgen, Geschwister, wie geht's? Oh Herr, wenn du das wüsstest, wie es mir geht, nichts gefangen. Dann sagt der Herr, fahr mal raus auf Mitte vom See und wirf mal nochmals dein Netz aus. Und dann machen sie den Fang ihres Lebens. Gott lässt uns frustrierende Situationen erleben, damit wir aus der Reihe tanzen, schräg werden. Und etwas machen, was einer bisher noch nie gemacht hat, mittags fischen gehen. Und das noch mitten im See, wo keine Fische überhaupt sich normalerweise aufhalten. Das ist nicht der Ort, wo Fische sich aufhalten. Die halten sich meistens im Schatten am Ufer und wo was zu fressen gibt. Aber nicht draußen mitten im See, wo das Wasserklipp ganz klar ist. So, da fahr raus und du erlebst Wunder. Weißt du, Gott will uns in Situationen führen, wo wir außer der Reihe seine Herrlichkeit erleben. Nicht nach Vorschrift und nicht nach Plan. Und deshalb heißt es auch beim Herrn Jesus immer wieder, es begab sich. Plötzlich. Ich habe meine Tochter Lilian genannt, weil ich so begeistert war von der Mutter am Nil, Lilian Trescher. Und sie hat eine Situation gehabt und das hat mich so begeistert. Eine Frau voller Glaubens, kein Missionar wollte sie aussenden. Niemand. Sie hat eine Bürde, sie hat irgendwo in der Bibel gelesen, der Herr hat seine Kinder Israel aus Ägypten geführt und dann hat sie von Gott eine Bürde bekommen, Herr, ich möchte Missionarin in Ägypten werden. Ich möchte den Ägyptern dienen, Lilian Trescher, diese Frau. Und keiner wollte sie haben, sie war zu jung, sie hat keine Bibelschule gehabt, sie ist noch frisch bekehrt und so weiter. Und dann geht sie mit einem Missionar, der letztendlich doch sie aus Gnade mitgenommen hat, als Au-pair-Mädchen, geht sie dorthin. Dann findet sie ein Kind, Straßenkind, und bringt es nach Hause und fliegt aus der Wohnung. Sagt, nein, nein, wir haben für diese Straßenkinder keinen Platz. Wir haben selbst wenig, also da musst du selber gucken und fliegt raus und so fängt sie an, Straßenkinder aufzusammeln und hat am Schluss über 1000 Kinder in ihrer Heimstätte gehabt, aufgebaut. Und einer ihrer Kinder, es sind viele Politiker geworden, Mubarak war eines ihrer Zöglinge, wo sie gehabt hat. Aber die Situation, was mich so fasziniert hat mit Lilian Trescher ist, Gott hat solche Momente, wo du auf einen neuen Level, auf eine neue Dimension deines Glaubens kommst. Es war der Suezkrieg, es gab nichts zu essen, oder es gab damals gerade diesen Krieg da am Suez. Es gab nichts zu essen und sie lebte von Gott und Glauben und Luft und Liebe und es gab nichts. Und dann hat sie Teller hingestellt, haben Kinder, muss vorstellen, 1000 Kinder, die wollen was essen und die essen was, 1000 junge Kerle und junge Mädels, die essen, die wissen, wie man spachtelt. Und die verbrauchen eine ganze Menge. So, und Teller hinstellen und sagt: Kinder, heute brauchen wir ein Wunder. Heute muss ein Wunder passieren. Und das war nichts mehr. Dann hast du die Teller hingestellt, Messer und Gabel, und dann gesagt: So, wir werden jetzt Gott loben und preisen. Wir werden jetzt Gott danken vor leeren Tellern. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, du musst du erstmal weg von dieser Welt schauen. Vom Sichtbaren, vom Fassbaren, wenn du den Unfassbaren erleben möchtest. Und wir haben gedankt und gepriesen, und plötzlich kommt so ein Militärschiff vorgefahren, da springt so ein Offizier raus und sagt: Wir suchen Frau Trescher, wo ist die Frau Trescher? Und ja, die ist gerade beim Singen und Beten und betet den Kindern was vor. Und wir müssen sofort, wir brauchen Frau Trescher. Frau Trescher, und das Gespräch ganz schnell, damit ich ganz schnell hier mache: Wir stecken im Suezkanal, unser Schiff, ein britisches Schiff, voll mit Lebensmitteln. Schicken Sie Ihre Jungs, alle, wo stark sind, mit Schubkarren, mit allem, was Sie haben. Alles, was Sie vom Schiff runterladen könnt, gehört euch. Und für den ganzen Rest der Suezkrise haben die ausgesorgt. Gott wirkt Wunder, wenn wir nichts mehr haben. Wenn wir nichts mehr sind, wenn wir nichts mehr können, da wirkt Gott Wunder. Deshalb, ich glaube auch für die ganze Krise, das wird so eine große Glaubensherausforderung für die Welt sein, für die Gläubigen in der Welt, die nicht von der Welt sind, wird so eine große Herausforderung sein. Die werden auch singen, zuerst mal vielleicht, bevor wir richtig essen, wie die Vögel zuerst mal zwitschern und pfeifen. Ich habe schon oft gefragt, ich bin mit der Natur groß geworden, einen Weg. Ich habe schon oft gefragt, warum singen die Vögel morgens so laut und machen so einen Krach in aller Herrgottsfrüh und so weiter. Warum machen die das? Ich weiß, warum die das machen. Ich habe es rausgekriegt. Ich bin mit den Vögeln mal aufgestanden und bin denen auf die Spur geschlichen und habe geguckt, warum pfeifen und zwitschern die Vögel. Die zwitschern so lang und machen so lang Musik, da kommen die ganzen Würmer und Käferchen raus und so weiter. Da passiert das Wunder, die müssen zuerst mal rauslocken aus der Reserve, die Tierchen, und sagen: Oh, das ist so eine schöne Musik, und die Pfeifen und. Da muss man gucken, und da steckt der Regenwurm seine Nase raus und schon weg ist er. Und schon kommt er auf den Teller von dem Spatzen. Also, zuerst wird Gott gelobt, Geschwister. Wir loben Gott zu. Guck mal, wie loben wir Gott, wenn wir so essen. Vater, segne diese Speise und zur Kraft und die zum Loben preise. Amen. Und schon der ganze Zirkus. Das ist kein Loben, das ist kein Danken. Lass uns ganz ehrlich sein. Oh, wir sollen uns erstmal danken, Herr, dass wir so viel haben, dass wir so gesegnet sind in Jugoslawien, in einem Gottesdienst. Also ich war damals noch unter Tito, da war ich mal in einer Familie, glaube ich 10 Personen war diese Familie, arme Leute, die haben nur ein Glas zum Trinken gehabt. Und dann haben sie eine Gurke, große Gurke gehabt, Essiggurke und so ein Speck. Also hier ist mal, war das kein Speck, aber das habe ich gesagt, Herr, um deines Namens willen. Und so ein Speck haben sie gedankt. Und dieser Vater, der hat nichts. Die Familie hat absolut gar nichts. Aber der Vater nimmt das Glas und sagt: Gott, ich danke dir, dass wir so viel zu essen haben. Ich habe gesagt: Guter Mann, du weißt gar nicht, wie es im Westen aussieht. Du hast keine Ahnung, verstehst du? Und dank Gott und preis Gott. Und wir trinken alle, wie bei uns am Abendmahl, alle aus einem Glas, weil er nicht mehr Gläser hat. Und dann von diesem Speck: Vater, ich danke dir, oh, dass du uns so reich gesegnet hast. Du, da vergeht dir Hören und Sehen, wenn du aus dem Westen kommst und dann aus dem Paradies in die Hölle sozusagen. Aber die Leute danken Gott. Die Leute danken Gott, dass sie so viel haben. Wann haben wir so richtig gedankt? Wir haben das Danken verlernt, und wenn wir anfangen zu danken, die Herrlichkeit Gottes kommt. Wenn wir Dank opfern und ihn preisen, dann zeigt uns den Weg des Lebens. Du darfst, dann öffnen sich neue Türen, neue Möglichkeiten, neue Dinge passieren. Gott lade dich ein zu seiner Hochzeit. Du bist eingeladen heute und du sagst: Ja, ich habe kein Recht. Doch, du bist eingeladen, und wenn Gott dich eingeladen hat, hat er für dich einen Platz bereitet. Hat für dich ein Messer und Gabel und einen Teller und etwas zum Essen. Die Gäste, die eingeladen waren, die sind nicht gekommen. Wir kennen diese Geschichte Jesu. Die kamen nicht. Die haben alle faule Ausrede gehabt, was auch immer war, ist es mir unwichtig jetzt. Aber das sind die Juden. Die waren eingeladen: Nein, zu Jesus gehen wir nicht. In diese Christenstunde gehen wir nicht. Und die sind nicht gekommen zu der Hochzeit, die der Herr bereitet hat. Und weißt du, was passiert ist? Dann ist der Herr, um die Gäste zu besehen, und sagt: Der Saal ist leer. Ha, Diener, auf die Straße. Findet alles, was ihr findet, das ganze Gesindel kommt, bringt, mein Haus muss voll werden. Dann, nachdem schon alle Teile gekommen sind, dann guckt er nochmals: Ach, da sind da hinten noch ein paar Plätze frei und da hinten noch ein paar Plätze frei. Bringt noch Leute von den Hecken und Zäunen und wen ihr findet. Und glaubt es nicht, dass diese Leute, Die Leute sind gekommen. Ich habe versucht, mich in diese Situation hineinzuversetzen, wie das so ist. Ich habe das Brautpaar nicht gekannt. Oder die kennen das Brautpaar nicht. Die wissen gar nicht, wer da vorne heiratet. Siehst du es? Aber du bist eingeladen zur Hochzeit. Und du hast kein hochzeitliches Kleid an. Du kommst von der Gosse. Und diese Leute kamen alle von der Gosse. Die hatten kein hochzeitliches Kleid. Das waren alles Penner, die nichts hatten. Und sein Haus wurde voll mit lauter unwürdigen Leuten. Die Hochzeit ist bereit für alle, die der Herr eingeladen hat. Und wenn du eingeladen bist, dann bist du würdig. Dann bist du gerufen. Dann bist du ein Herausgerufener. Und jetzt darfst du essen? Ja, dürfen wir das? Ja, das, du bist eingeladen. Ja, ich bin nicht würdig. Und das ist, was der Teufel einem Menschen vorredet. Du bist nicht würdig. Du bist noch nicht heilig genug. Wann willst du irgendwann mal heiliger werden? Ich glaube, es gibt keinen Punkt, wo wir irgendwie heilig, heiliger, am allerheiligsten werden. Gibt es einen Moment? Also, bist du in Christus, bist du eine neue Kreatur von Anfang an. Wann bist du Mensch? Von der Stunde deiner Zeugung. Da, wo das Zeichen der Liebe war, wenn es nur 5 Minuten oder 5 Sekunden war. In dem Moment, wo du gezeugt worden bist, da entsteht das Leben. Ob gewollt oder nicht gewollt. Ob vergewaltigt oder nicht vergewaltigt. Von dem Moment ist das Leben entstanden und da hat Gott dich gewollt. Da können Leute jetzt schwätzen, so viel sie wollen. Ich bin von Gott gewollt. Und jetzt hast du Platz im Leben. Und dann teilen sich die Zellen, dann wächst und so weiter. Lukas 14, Vers 21 von diesem Hochzeitsfest, da wurde der Herr zornig. Und er sagte, keiner von diesen Geladenen kommt mehr zu meiner Hochzeit. Die brauchen nicht mehr kommen. Weißt du, du bist geladen. Ich bin mal in Kibbutz in Israel und dann mit unserer Gruppe. Und dann hören wir unten Musik und Tanz und dann, was machen wir heute Abend? Jerusalem ist noch 20 Kilometer weg. Wir könnten nach Jerusalem mit dem Bus fahren. Was machen wir denn? Und dann kommt der Rabbi, der sagte, Herr Pastor, Sie sind ganz herzlich eingeladen. Wir haben unten eine Hochzeit. Ich sage, aber wir haben kein Geschenk und wir sind nicht vorbereitet und unsere Leute sind da im Sportkleider und so weiter. Ich kann diese Geschichte mir vorstellen. Oh, sagte, nein, nein, Sie sind hier im Kibbutz und wir feiern Ihre Hochzeit. Das spielt jetzt keine Rolle. Sie sind eingeladen. Ich lade Sie ein. Und dann sind wir runter, haben ein bisschen was mitgebracht für die, ein bisschen Geld, das konnte man den Brautleuten was geben. Wir haben die Leute nicht gekannt, wer da heiratet. Geht mir auch gar nichts an. Aber wir sind eingeladen gewesen zur Hochzeit. So wie diese Leute. Und dann, es waren etwa 400 Leute, dann sagte, wissen Sie, auf Paar kommt es nicht mehr drauf an. Das hat er noch gesagt. Und das letzte Mal, als der Oberrabbiner in Jerusalem seine Hochzeit für seine Tochter ausgetragen hat, das waren 25.000 Leute, Hochzeitsgäste. Also es kommt auf ein Paar, auf Sie jetzt da, gar nicht drauf an. Wir feiern, Sie sind eingeladen. Und genau das ist es auch, was ich dir sage. Du bist eingeladen, am Tisch Gottes zu sitzen. Würdig oder unwürdig, ob du die Leute kennst oder nicht kennst, ob du die richtigen Klamotten hast oder nicht hast, ob du ein Geschenk hast oder kein Geschenk hast. Die meisten, die hier geladen worden sind, die haben selbst nichts gehabt. Die waren selbst Habenichtse. Und die sind gekommen zur Hochzeit. Die waren eingeladen. Der Vater gibt seinem Sohn eine Hochzeit und du bist eingeladen zu der Hochzeit Jesu Christi, zu diesem Fest. Du bekommst es unverdienterweise. Die ganzen Segnungen, was du bekommst, das, was, wo Gott dich beteiligt, alles unverdienterweise. Was sein ist, ist auch dein, auch heute Abend. Du darfst. Und zwar ganz persönlich neben dieser Einladung. Ich bin eingeladen. Und stell dir mal vor, jetzt kommt ein anderer Penner, der auch auf der Gosse war. Du darfst da nicht. Ach du, du bist nicht würdig. Verstehst du, wenn der kommen kann, kannst du auch kommen. Und wenn, Gott hat viel, viel schlimmere Leute in sein Reich aufgenommen, in seinen Dienst angestellt und einen großen Segen gebraucht, die viel unwürdiger waren als wir alle zusammen. Die weder lesen noch schreiben konnten, die hat er mächtig gebraucht. Denk an Smith Wigglesworth, Vater des Glaubens, der lauter Wunder und Zeichen wirkte, war ein Kesselflicker, der nicht einmal lesen und schreiben konnte. Seine Frau musste ihm aus der Bibel vorlesen, was er predigen soll. Du siehst also, es ist nicht an Würdigkeit, nicht an Intelligenz und nicht an irgendwelche großen Fähigkeiten notwendig. Du musst nur eingeladen sein, berufen sein, auserwählt sein und diese Erwählung festmachen. Alles ist für dich da, was Gott bereitet hat für seine Kinder. Du musst nur einfach dich bereithalten und sagen, hier Herr, ich bin's. Jetzt wechsle ich ganz schnell ein anderes Bild, um damit zu verstehen, du musst dich nur Gott zur Verfügung stellen. Das ist alles, was Gott von dir erwartet. Herr, ich bin da, du hast mich eingeladen, ich darf kommen. Da ist der Junge mit den 5 Brötchen. Du siehst, wie Gott Menschen segnet, jemand, der da ist, in der großen Masse, Gott ruft diesen einen Jungen irgendwie raus oder findet raus oder die Apostel finden raus. Und es ist erstaunlich, wie Gott einen gebraucht und benutzt diesen Jungen, für Tausende, um Tausende zu speisen, mit diesen fünf Brötchen. Gott will dich an seinem Reichtum, an seiner Fülle beteiligen. Wie macht er das? Gut, dass du es fragst. Gut, dass du es fragst. Du sollst es wissen. Du sollst erfahren. Wie macht er das? Und an diesem Bild von diesem Jungen mit den fünf Brötchen will ich dir das erklären. Jesus ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, das sich multipliziert und vermehrt. Aber wie macht er das? Gott fragt nicht, bist du gläubig oder nicht gläubig, Junge. Der Junge hat wahrscheinlich ganz andere Gedanken im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, warum er da war, aber auf jeden Fall wahrscheinlich mitgelaufen. Also ich kann dir vorstellen, was du willst. Auf jeden Fall, der Junge war da mit seinen fünf Brötchen und der Herr Jesus gebraucht ihn. Weißt du, und du denkst mal, Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich vollkommen gläubig bin, gefastet habe, voll Heiligen Geistes bin, ausgebildet bin und. Nein, Gott gebraucht dich, wenn du ein Depp bist, Dummkopf, gar nichts bist. Gott gebraucht dich, wenn du Staub und Asche bist. Gott gebraucht dich, Gott gebraucht das, was nächstes, diesen kleinen Jungen, nicht die großen, reichen Herren da mit dem ganzen Kopf voller Brot und allem Möglichen. Nein, Gott gebraucht diesen armen kleinen Jungen und sagt, Junge, gibst du es mir? Kannst du es mir geben? Ja, Onkel, wenn du das haben willst. Herr Jesus, wenn du es haben willst. Gibt es. Großen Glauben hat er wahrscheinlich nicht gehabt, denn das war sein Brot, das jetzt verteilt wird. Und weißt du, viele Leute würden Jesus das Brot geben. So viele Christen, sie sind so fromm. Ja, dem Herrn Jesus. Nein, aber der Herr Jesus nimmt es, bricht es und gibt es weiter. Jetzt, die fressen alle mein Brot auf. Das, was mir zusteht, essen die Tausende da. Und es wird nicht alle. Endlosformular. Es hört gar nicht mehr auf, der Segen Gottes. Weißt du, Gott fragt nicht, wenn er dich gebraucht, was du bist, ob du schon getauft bist oder nicht, ob du einverstanden bist oder nicht einverstanden bist mit dem, was jetzt passiert, mit diesen fünf Brüdern. Er teilt es und gibt es weiter, wenn du es ihm in seine Hände gelegt hast. Er lässt sich auch nicht von deinen Kritikern bestimmen, dass sie sagen, nein, Junge, das gibst du nicht dem Herrn Jesus. Ich kann mir vorstellen, der soll sich selber sein Brot kaufen. Er hat genug Geld. Die Kirche hat genug Geld. Die sollen sich selber finanzieren. Du gibst nicht das Letzte, was du da hast. Wer weiß, ob du noch morgen was zu essen hast. Du siehst, wie gebraucht Gott einen Menschen. Und von diesen fünf Brötchen und zwei Fischen, was der Junge dabei hat, konnten tausend satt werden, weil sich ein einzelner Gott hingegeben hat, sich Gott zur Verfügung stellte, über alle Kritik und alles hinwegsetzte, alle Tabus, alle Vorschriften, alle Regeln. Einfach, er diente mit dem, was er hatte. Und jetzt pass auf, was kriege ich dann dafür? Du dienst Gott. Und wie beteiligt Gott mich an seinen Segnungen, an seinem Reichtum? Und mein Thema ist, Gott will dich an seiner Herrlichkeit beteiligen. Was kriege ich dafür? Was wird mir dafür? Weißt du, was für dich übrig bleibt? 12 Körbe Brot. Buh, buh, buh. 12 Körbe Brot. So viel konnte gar nicht nach Hause schleppen. Da braucht der Träger extra, die ihn nach Hause das Brot bringen und da versorgt seine ganze Sippe für den Rest des Monats. Wenn Gott dich segnet, wenn du das Wenige, das Bisschen, was du hast, zur Ehre Gottes einsetzt, bekommst du so viel, dass du das nicht mal nach Hause tragen kannst. 12 Körbe. Und wovon lebe ich, wenn ich Gott diene? Du lebst von dem Rest. Wir leben immer von Resten. Wir leben immer von Resten, Geschwister und Freunde. Jesus sagt, ich habe euch noch so viel zu geben, das könnt ihr gar nicht verkraften. Du lebst von dem Rest, das, was der Herr gegeben hat und was jetzt noch übrig geblieben ist, nach dieser Brotvermehrung. Gott will, dass du so viel bekommst, dass du nicht einmal mehr nach Hause tragen kannst. Die Fülle. Für dich bleibt der Rest übrig. Und das sind 12 Körbe. Wenn dem Herrn gedient worden ist, wenn du zuerst dem Herrn richtig gedient hast, wirst du immer vom Rest leben. Das ist nicht sozial zwar, nicht gerecht. Das denken wir, das ist nicht cool, nicht in Ordnung. Aber der Herr sagt, diene mir. Und du hast ihm gedient. Und dann sagt der Herr so, jetzt darfst du essen. Jetzt bist du dran. Und dann kann er alles wegputzen, was auf dem Tisch ist, was der Herr nicht aufgegessen hat. Und der Herr kann nicht alles essen. Dein Segen sind die Reste. Verstehe mich? Das, was übrig bleibt nach der Speisung und eingesammelt wird. Das, was das Wunder gebracht hat und ausgelöst hat. Der Segen, das ist was, wovon du lebst. das ist dein. Die Reste, das ist für dich gedacht, was von dem Dienst, vom Einsatz übrig bleibt. Verstehe, was ist ein bisschen schwer zu verstehen. Von dem, was Gott übrig lässt, davon kannst du gut und recht und gut leben, nachdem der Herr satt geworden ist. Viele glauben, sie dienen Gott umsonst. Sie würden keinen Segen erhalten für das, was sie tun. Also ich gebe und gebe und gebe und gebe und was springt mir dabei raus? Ich will heute ein paar Gedanken über das Geben auch noch sagen. Gib Gott und leb vom Rest. Gib Gott und leb vom Rest. Nachdem du Gott gedient hast, profitierst du. Bist du beim Profitieren? Der Junge staunte, 12 Körbe sind übrig geblieben. Meine liebe Zeit. Mutti, guck mal, was ich gemacht habe, wie ich das Brot vermehrt habe. Ja, nicht, aber er hat Gott gegeben und Gott hat ihm 12-mal zurückgegeben. Die Beteiligung am Segen Gottes ist zuerst einmal ein Verlustgeschäft. Das ist meine Entdeckung. Der Junge musste zuerst mal Brot hergeben, um Körbe zurückzubekommen an Brot. Profit ist zuerst einmal hergeben. Gib's, 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 gib's. Hiob, wann wurde er gesegnet? Nachdem er alles aufgegeben hat. Da wurde er doppelt gesegnet. Nachdem er alles aufgeopfert hat und alles der Feind ihm geklaut und genommen hatte. Egal wem du was gibst. Diese Leute, die das Brot, diese 5000 Leute, das waren nicht Gläubige. Das waren zum großen Teil nur Mitläufer bei Jesus. Die wollten nur Jesus als Brotkönig haben. Aber es ist egal, er hat das Brot dem Herrn gegeben, was daraus geworden ist, ist dann seine Geschichte. Hiob, der Zahltag für ihn kam erst am Ende der ganzen Leidensperiode, als alles erledigt, vollbracht war, als alles getan war. Dann stellt sich der Segen ein. Der Segen kommt immer nach der Arbeit, nach dem Dienst. Und Hiob sagt, nackt bin ich in diese Welt gekommen, Hiob 1, Vers 2, und nackt verlasse ich diese Welt. Also ich habe nichts mitgebracht in diese Welt. Und der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und der Hiob lebt vom Besitz des Herrn, was der Herr ihm zurücklässt. Und er wurde doppelt gesegnet an allem, was er verloren hatte. Du musst also deine Beteiligung von Gott aus gesehen verstehen. Gottes Spielregeln kennen, Spielregeln der Beteiligung und so weiter, wie das alles so funktioniert. Du hast selbst nichts. Und das Nichts, was du hast, du gibst doch. Herr, nimmst, der Herr hat es gegeben, nackt bin ich sowieso gekommen, nackt verlasse ich diese Welt. Aber ich lebe von dem, was du mir, oh Herr, jetzt gerade in die Hände drückst und das gebe ich gleich weiter. Und es kommt wieder zurück. Das, was du Gott gibst, kommt immer wieder zurück. Ich denke nur an diese Witwe, die in großer Not ist, die sterben möchte. Vielleicht bist du auch so in so großer finanzieller Not und vielleicht bist du auch so am Ende. Du sammelst Holz und du willst die letzte Mahlzeit backen für dich und deines Jungen und sagst, es reicht mir, ich habe nichts mehr. Und dann kommt so Prophet, Schwester, Gott segne dich. Und du sagst, Halleluja, jetzt bin ich gesegnet, ich war im Segnungsgottesdienst, der Herr hat mich berührt und so weiter. Und, der Herr, und dann gehst du schon und sagst, back Kuchen und back für dich und deinen jungen Kuchen, aber bring mir zuerst. Bring mir zuerst. Du siehst also, dieses Weibchen hat nichts und muss sogar noch die letzte Mahlzeit, die sie für sich und ihren Jungen zubereiten wollte, noch dem Propheten, diesem Fett, Sack und diesem Pfaffen da oder diesem Priester oder diesem Diener Gottes oder was weiß ich, dem. Ich habe selber nichts zu essen. Aber du siehst, wie Gott arbeitet. Gott will dich herausfordern. Wunder und Zeichen passieren, Segen kommt, wenn du herausgefordert bist. Gib mir zuerst. Und die Frau, die arme Frau, bringt die letzte Mahlzeit, was eigentlich für sie und ihren Jungen waren. Die müssen alle zugucken. Das ist unsere Mahlzeit, unser Kuchen. Und sie geben, und das Mehl und Öl hörte nicht auf. Und das ist das Wunder, dass es nicht aufhört. Und diese Wunder brauchen wir, diesen Wunder müssen wir erleben. Aber wir sind zuerst mal, bis geht nicht mehr herausgefordert. Beteilige Gott an deinem Leben. Und beteilige dich an Gottes Segnungen. Ich denke weiter an Josef, auch nicht besser gewesen. Wenn du reich werden möchtest, groß rauskommen möchtest und so weiter, du musst warten, bis der Zahltag kommt. Und es kommt nach 21 Jahren, kann es sein. Meistens ist es nach 21 Jahren, dass es so passiert, das ist die göttliche Periode, 3x7. Aber es ist was anderes, anderes Thema. Bevor Gott deine Familie rettet, musst du tief runter in den Keller. Und zwar den untersten Verlies. Du bist bestimmt vielleicht für die Rettung deiner Familie und du weißt gar nicht warum. Warum geht es mir so dreckig? Danke Gott, wenn es dir dreckig geht. Denn du hast eine hohe Bestimmung. Gott will dich an seine Segnungen beteiligen und du sollst ganz groß rauskommen. Und das, was ganz groß rauskommen muss, bau mal einen Wolkenkratzer hier in Berlin. Da musst du ganz schön tief runtergraben. Da musst du ein bisschen buddeln, in die Tiefe gehen. Und je tiefer du gehst, desto höher wird der Turm nachher. Kann höher werden, desto stärker ist das Fundament. Segenswege sind keine leichte Wege, keine Spaziergänge. So, das ist keine Promenade. Das geht in die Tiefe. Das steckst du bis zum Hals manchmal im Dreck. Das sind Gottes Wege, Segenswege. Und Josef in Ägypten, im Gefängnis, und dann vergessen, verstehst du? Und du wunderst dich, warum haben mich die Menschen vergessen? Habe ich nicht eine Berufung in meinem Leben? Warum lassen sie mich links liegen? Warum beachten sie mein Leben nicht? Und warum merken sie nicht, dass ich ein Prophet bin? Warum merken sie nicht, dass ich ein Traumdeuter bin? Warum merken sie nicht, dass ich eine Verheißung über mein Leben habe? Josef in Ägypten, alles war da, ja. Aber die Leute haben nicht, seine eigenen Brüder, hat niemand was kapiert. Der Vater hat eine kleine Ahnung gehabt, aber das war auch alles. Er muss in die Tiefe. Zuerst einmal muss er ganz schön runter. Und dann ist er endlich auf dem Thron der Pharaonen. Und dann ist er King, also König. Dann ist er Herr über ganz Ägyptenland. Und jetzt hätte er Autorität gehabt. Jetzt guck ich mal, was meine Brüder machen. Jetzt habe ich Macht, fette Jahre, mir geht's gut. Ich habe alles, was ich brauche. Bau Scheune nach der Scheune, Silo nach Silo. Guck mal, wo sind meine Brüder. Kanaan gehörte damals zu der Zeit zu Ägypten. War eine Kolonie von Ägypten. Er hätte also ohne weiteres ein paar Soldaten hinschicken können. Wo sind diese Hebräer da? Jakob und Judah. Und wo sind die? Wo stecken die da? Aber er hat nichts gemacht. Er hat seine Brüder nicht gesucht. Er ist seinen Brüdern nicht nachgegangen und seine Brüder nicht versorgt. Jetzt geht es mir gut. Auch in den fetten, in den mageren Jahren, nachdem die Hungersnot war, der hat die Brüder hungern lassen. Der hat die Brüder verrecken lassen. Und erstes Jahr sich nicht um die Brüder gekümmert. Wenn Gott will, dass wir zusammenkommen, muss Gott meine Brüder zu mir führen. Die müssen auf Knien gekrochen kommen. So wie ich auf Knien gekrochen im Gefängnis bin und auf Knien beim Potiphar den Boden geputzt habe, so müssen meine Brüder auch gekrochen kommen nach Ägypten. Nicht gesucht. Und der sitzt da, aber er weiß ganz genau, meine Familie muss gerettet werden. Und Gott hat mich hier nach Ägypten geschickt, damit meine Familie vor der großen Weltkatastrophe nicht zugrunde geht. Denn Gott hat mit unserer Familie einen Plan und Gott hat mit deiner Familie einen Plan, glaub mir das. Und deshalb musst du manchmal auf alle vier kriechen und dann musst du ganz tief unten durchgehen und du musst warten, bis die Stunde Gottes geschlagen hat. Du musst warten, bis die Stunde Gottes geschlagen hat für deine Familie. Und dann kommen die Geschwister angekrochen. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Das sind Ganoven, aber keine Söhne eines redlichen Mannes. Und der Josef kennt sie, jeden Einzelnen mit Namen sogar, weiß, wann die Geburtstag haben sogar. Könnte sagen, ohne prophetische Gabe. Und wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Und er lässt sich schön nach Hause laufen. Der gibt sich denen nicht zu erkennen, bis die Stunde reif ist. Bis die Stunde reif ist. Und Geschwister, wir greifen manchmal Gott vor. Wir warten nicht auf die Stunde Gottes, bis Gottes Uhr 12 geschlagen hat. Und hier siehst du, wie passieren Wunder, wie beteiligt Gott uns an seine Segnungen. Wie kommen wir in die Segensspur? Du musst abwarten, bis Gott gehandelt hat, bis Gott geführt hat. Bis Gott die so tief unten, dass sie auf alle vier gekrochen kommen. Und dann, was kann ich für sie tun? Das ist die Stunde Gottes. Und Josef weiß, ich bin in der Hand Gottes und die fetten Jahre, das sind nicht die Jahre, wo Gott uns zusammenbringt, die mageren Jahre sind es, wo Gott uns zusammenbringt. In den mageren Jahren, in der Notzeit. Und du wirst verblüfft sein, jetzt will von dir niemand was haben. Du bist ein Sektierer, du bist ein Spinner, du bist ein halb Verrückter, Betbruder, Betschwester, Klimperlesverein und was sonst alles in deinem Leben ist. Jetzt nehmen sie dich nicht für voll. Jetzt hast du keine Ahnung. Du bist so Ransiedler. Also bitte hören Sie auch mit dem ganzen frommen Zeug da auf. Aber die Stunde wird kommen, wo die Brüder und Schwestern, deine Familie, auf alle vier gekrochen kommen und kannst, Pastor Matthäus, kannst du mir für mich beten? Kannst du mir helfen? Oder so weiter. Zu dir werden sie persönlich kommen, auf alle vier, auf den Knien. Bitte, 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 beten Sie für mich. Bitte helfen Sie mir. Sie haben den Schlüssel in der Hand. Die Stunde wird kommen, Leute, wo du den Schlüssel bedienst für dein Leben, für deine Familie, für deine Sippe, die mit dir heute nichts auf dem Hut drauf hat. Du wirst ein Segen sein. Aber du musst jetzt schön brav auf die Stunde Gottes warten. Und jedes Mal, wenn du vorgreifst, haut es dich zurück. Jedes Mal, wenn du eigenmächtig handelst, haut es dich zurück. Dann musst du nochmal 7 Jahre und nochmal 7 Jahre, weil du nicht auf die Stunde Gottes gewartet hast. Deshalb warte, auch wenn jetzt die Hungersnot schon 2 Jahre ist. Und ich sage, Geschwister, wenn die Not in dieser Welt 2 Jahre schon andauert, ist es noch nicht das Ende. Die Not muss noch größer werden. Und Josef wusste, die Not wird 7 Jahre. Und ich habe noch 6 Jahre Zeit, wenn ich will. Und noch 6,5 Jahre. Und ich krieg, also die Not wird 7 Jahre dauern. Also bitte, warum muss ich mich bei 2 schon so beeilen? Manche Leute, wenn schon anscheinend so am Silberstreif am Horizont ist, da rennen sie schon. Oh, darf ich für sie beten? Du musst nicht für die Leute beten. Die Leute müssen selber kommen und müssen sagen, können sie für mich beten? Und darf ich für sie besuchen? Darf ich sie einladen? Die Leute müssen selber bitten. Darf ich zu ihnen kommen? Das ist eine ganz andere Methode, wie Gott arbeitet. Aber er möchte dich an seiner Methode beteiligen und nicht an unserer menschlichen Methode. Wir sind immer so sensibel, so mitleidig, so barmherzig und was weiß ich alles. Sollten wir auch sein, aber wie auch immer. Bevor wir am göttlichen Segen beteiligt werden, wie hier Josef zum Beispiel, müssen wir also zuerst mal hergeben, verlieren, aufgeben, uns opfern und so weiter. Was immer wir tun, wir leben immer nur, und was springt mir dabei raus, sind die Reste. Erst am Schluss, nachdem wir gedient haben, nachdem die 5000 satt geworden sind, nachdem wir unser Bestes gegeben haben, dann kommen auch die anderen dran. Erst, weil das Reich Gottes steht. Deshalb Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles, was du brauchst, zufallen. Da musst du auch gar nicht mehr darum beten. Herr, gib mir finanzielle Mittel, gib mir Beruf, gib mir eine Arbeitsstelle. Wenn du Gott zum Ersten in deinem Leben machst, Nummer 1, dann fliegt der Segen dir zu. Ich denke nur an einen Jungen in Heilbronn. Dieser Junge, das war komisch. Weißt du, der Sekretär hat gesagt, kannst nicht dem Jungen sagen, dass er das zusammenfasst, einmal im Monat oder so, 50 Pfennig Zehnten. Das ist doch lächerlich, 50 Pfennig Zehnten zu geben. Der hat von seinem Taschengeld all die Jahre, dann hat er 1 Mark Zehnten gegeben. Und ich habe gedacht, Mensch, ich bin ja 10 Jahre Pastor in der Gemeinde gewesen, konnte ein bisschen verfolgen. Dieser Junge hat gute Noten in der Schule geschrieben. Dieser Junge hat eine Stelle bekommen, er ist heute Ingenieur in einer Flugzeugfirma in Süddeutschland, hat eine tolle Frau, hat 2 Kinder, hat ein Haus und so weiter. Gott hat diesen Jungen, weil er von klein an, als kleines Kind, immer Gott beteiligt hat, an seinem Taschengeld sogar. Gib mal, weißt du, 50 Pfennig Zehnten, wie viel ist das, wie groß war das Einkommen? Verstehst du, was er da Zehnten gegeben hat? Aber Gott segnet, wenn wir geben und treu geben, über Jahre sogar, und der Junge hat vielleicht nichts bekommen vom lieben Gott, aber er hat treu sein Zehnten gegeben, treu. Jahr ein, Jahr aus. Wir haben gedacht, Mensch, was aus diesem Jungen wohl mal wird. Du siehst also, es fängt sehr früh an. Wir sollen also früh anfangen, uns Gott an unserem Leben zu beteiligen. Sehr früh üben und so weiter. Viele Gotteskinder machen das nicht, haben es nicht gelernt. Aber du sollst Gott beteiligen an deinem Leben. Und du sollst die Segnung dann bekommen. Und du kriegst am Ende deines Lebens, kriegst du. Und dann wird der Herr dich fragen, habt ihr je Mangel gehabt? Gut, es gab nicht immer Schnitzel, es gab nicht immer Kuchen, es gab nicht immer große Sachen, aber es gab immer das, was wir brauchten. Kraft und Segen und Herrlichkeit kommt immer als letztes Stück für dich. Du kriegst den Rest. Gott gibt immer als letztes das Beste, den besten Wein. Und die größte Gabe, Jesus Christus, hat Gott der Menschheit als allerletztes gegeben. Nachdem er alles gegeben hat, hat er das Größte, seinen Sohn, uns gesandt. Und zuletzt hat er uns seinen Sohn gegeben. Und Gott gibt dir eine offene Tür, hindurchgehen musst du selber. Zuerst einmal ist alles nichts, was du machst. Bevor das Wunder in deinem Leben passiert, bevor du die Herrlichkeit Gottes erlebst, die Verheißungen empfängst, ist zuerst mal nichts, gar nichts. Der Leib der Sarah ist verschlossen. 80 Jahre, 85 Jahre, 90 Jahre, also aus dieser Frau, die wird nie ein Kind mehr kriegen. Und du siehst, der Teufel sorgt dafür, dass Jahre, Jahrzehnte nichts kommt. Aber dann kommt der Isaac. Und so geht es wie ein roter Faden durch die Geschichte. Der Herr ist der Sieger in jeder Schlacht, Psalm 24, Vers 7. Vor ihm müssen sich alle Tore öffnen, und zwar freiwillig. Der Herr ist Sieger. Ich will noch ganz schnell sagen, wie du den Segen Gottes bekommst, wie du gesegnet wirst, wie du dem Segen Platz machst und sehr viel Platz machst, dass du körbeweise nach Hause gehst, auch heute Abend. In Maleachi Kapitel 3, Vers 9 und 10, und hör mal, das gilt auch für Deutschland, und wenn du genau anguckst, die ganzen Minus und die ganzen Schulden vom Bruttosozialprodukt und so weiter, es sind immer 10% in der Wirtschaft, immer 10%. Die Leute, die den Zehnten nicht geben, die zahlen den Zehnten auf eine andere Art und Weise. Es frisst der Teufel, fressen die Banken, fressen die Zinsen und was es auch immer ist. Also, ein Fluch liegt auf euch, Israeliten. So steht es in der Bibel. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Und dann fragen sie, womit betrügen wir uns weiter? Und dann sagt der Herr, bringt den Zehnten ganz in mein Haus, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort, also was meines ist auch dein. Also wir müssen tauschen, unsere Finanzen, unsere Kraft und so weiter. Bringt den Zehnten ganz in mein Haus. Und dann heißt es, nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch den Segen mit Segen überschütte. Nein, ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen und werde die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, dass sie eure Ernte nicht verderben. Ich werde euch mit Segen überschütten. Das ist, wie Gott uns an seiner Herrlichkeit beteiligt. Durch Zehnten wird der Fluch des Mangels besiegt. Wenn du in einem Fluch des Mangels bist, überleg dir einmal mit dem Zehnten. Das ist eine Sache, die eine Herzenssache ist, die kann man predigen, so viel man will, die muss man tun. Also wir müssen Täter des Wortes werden. Gott will dich ganz groß machen, wenn du ganz klein anfängst. Er will dich ganz groß machen, wenn du ganz klein anfängst, und zwar mit 10% von deinem Einkommen. Und ich will dich nicht zwingen, gesegnet zu werden, aber ich will dir raten, fang an, den Weg des Segens zu gehen. Und Gott wird dich mächtig segnen. 5 Brötchen, bring sie dem Heiland. Und du wirst sehen, was dabei rauskommt. 12 Körbe. Die Witwe in Elia, 18 Monate versorgt mit Öl und Mehl. Mehr braucht es ja auch nicht zum Überleben. Du wirst übernatürlich versorgt, wenn du anfängst, im Glauben Dinge zu tun, die in der Bibel als ganz klein verlangt wird. Gib Gott dein Portemonnaie. Wir haben jetzt dieses Jahr etwas gemacht. Wir haben Psalm 23 und Vater Unser. Und ich hoffe, dass du das in deinem Portemonnaie hast. Einfach zusammenklappen zu. Wir haben Checks in unser Portemonnaie, wir haben Kreditkarten, wir haben alles Mögliche, wir sollten auch Gott in unser Portemonnaie haben. Und Gott gehört in dein Portemonnaie genauso rein wie die Krankenversicherungskarte und wie die Scheckkarte oder Kundenkarte von was weiß ich von wem. Also Gott gehört in dein Portemonnaie und Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Das ist wichtig, dass das in dein Portemonnaie reinkommt. Und das gib uns unser tägliches Brot heute, das muss in dein Portemonnaie rein. Das muss sichtbar, greifbar, spürbar sein. Du musst was im Portemonnaie haben. Wenn du nichts im Portemonnaie hast, kannst du auch nicht gesegnet werden. Was hast du im Portemonnaie? Kreditkarten und so weiter. Nein, du sollst Gott haben. Du sollst etwas haben, was vom Himmel gedeckt worden ist. Die Verheißungen Gottes, Psalm 23, größeres kannst du nicht kriegen. Und dann, aber das reicht nicht, Geschwister. Dann musst du auch etwas tun. Gib Gott, was Gott zusteht. Beteilige Gott an deine Finanzen und bring den Zehnten ganz in sein Kornhaus. Also nicht nur, dass du Gottes Verheißungen im Geldbeutel trägst, du sollst auch den Segen Gottes in deinem Portemonnaie tragen. Gib etwas Gott, denn du musst ja unterschreiben, Schecks muss man unterschreiben, gegenzeichnen. Du musst etwas gegenzeichnen, indem du Gott etwas gibst, und zwar regelmäßig, konstant, kontinuierlich, so wie dieser kleine Junge, der das getan hat. Und gib dein Geld in die richtige Sache und nicht in tote Sachen, in lebendige Sachen. Gib dein Geld nicht toten Kirchen, toter Religion. Weißt du, manche Leute, die beten für Erweckung, die sollten aufhören, Kirchensteuer zu zahlen. Und tote Kirchen, die nicht an Gott glauben, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, die nicht an die Wiederkunft Jesu glauben, die nicht an Krankenheilung glauben, die an die ganze Herrlichkeit Gottes nicht glauben, an das Wort Gottes nicht glauben, alles nur Märchen. Diese Kirchen gehören nicht unterstützt zu werden. Nicht einmal mit Kirchensteuer und nicht einmal mit Kollekte. Denen kannst du Kröpfe geben. Aber nicht mit deinen Zehnten. Unterstütze Werke und Sachen, da wo du deine Speise bekommst, wo du Kraft bekommst, wo du gestärkt wirst, wo du motiviert wirst und so weiter, damit du noch mehr kriegen kannst. Denn wo was ist, kommt noch was dazu. Und da wo Gott dich ein bisschen segnet, will er dich noch mehr segnen. So, bring dich da hinein. Zehnter ist der Finanzplan für dein Leben, wie Gott dich segnet, reichlich segnet. Erst wenn du in einer Gemeinde bist oder Wort Gottes hörst über Internet oder auch oder durch CDs oder wie auch immer, wie wir das hier machen, so da wo du gespeist wirst, du sollst noch mehr von dieser Herrlichkeit Gottes kriegen, dann kann Gott dich noch mehr befreien, noch mehr dich heilen, noch mehr mit dir sein. Gott will dich segnen Erst wenn du dich in ihm investierst, von nichts kommt nichts raus. Provision kommt nur raus, du kriegst was, die Zinsen oder was da rausspringt, wenn Gott gedient worden ist. Zuerst mir dienen. Nehmt mich beim Wort, hat Gott gesagt, und ihr werdet sehen und erleben, dass ich euch mit Segen überschütte. Wer den Zehnten gibt, der fährt eine andere Schiene. Der lebt in einer ganz anderen Welt, der weiß, ich habe Gott teilhaben lassen an meine Finanzen und jetzt bin ich in der Patsche, lieber Gott, hilf mir bitte. Und ich sage dir, Gott wird dir helfen. Du hast treu Gott gedient, ich mache das so, ich mache mit meinem Leben so, lieber Gott, du kannst mich nicht strafen und mich verarmen und mich verhungern lassen. Ich habe dir meine Jugend geopfert, ich habe meine Kraft geopfert, ich habe meinen Namen geopfert, ich habe mir mein alles, was ich so war, dir gegeben, jetzt bist du dran. Und so rede ich mit Gott. Er ist ja mein Freund, mein Vater. Vater, ich habe alles für dich getan. Zuerst sorgen die Eltern für die Kinder und dann die Kinder für die Eltern. Und so ist es, ich habe für Gott gesorgt, mein Leben lang. Ich erwarte, dass Gott mich segnet. Und er segnet mich auch. Auf übernatürliche Weise, manchmal weiß ich gar nicht, wie er das anstellt, aber er weiß, wie er mich segnen soll und kann. Er hat Mittel und Wege, da fehlt es ihm gar nicht. Gott selbst wird besorgen, dass es mir besser geht oder gesünder wird oder geholfen wird. Der Zehnte qualifiziert mein Leben, vermehrt mein Einkommen. Und ich habe festgestellt, es ist ungeistlich, Gott etwas vorzuenthalten. Und Gott will nur beteiligt werden. Weißt du, Gott braucht irgendetwas, eine Kleinigkeit, wo er einhaken kann. Und der Zehnte ist der Anfang, wo Gott dich segnet. In Lukas Kapitel 6, Vers 68 heißt es, gebt, so wird euch gegeben, ein voll und gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß. Der Herr überschlägt sich fast, als er hier sagt. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird es in eurem Schoß gelegt. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen. Gib Gott nichts und du kriegst auch nichts. Gib Gott alles und du wirst alles bekommen. Und zwar in Hülle und Fülle. Und Abraham und Jakob waren die Ersten, die Zehnten gaben. Und die lebten nicht einmal im Gesetz. Die lebten noch im Heidentum, Jakob und Abraham. Und sie haben den Zehnten gebracht. Wenn ein Heide heute den Zehnten gibt, Mr. 10%, es gibt ja weltweit sowas, nicht Christen, aber die geben für wohltätige Zwecke, die geben 10% und die sind super reich in dieser Welt. Weil sie gelernt haben, geben ist seliger als nehmen. Wer Zehnten gibt, lässt Gott in seine Portemonnaie reinschauen. Und ich sage das, warum es wichtig ist. Nicht nur die Karte im Portemonnaie haben, sondern reinschauen, was habe ich in meinem Geldbeutel? 10%. Und wenn du Gott den Zehnten gibst und sieh, der hat nur 90% für sich behalten, jetzt weiß ich, was der Mann verdient. Gott muss wissen, was du verdienst, und dann sieht der Mensch, das kann er gar nicht. Bei dem Gehalt, bei diesem, was er da verdient, kann er nie überleben. Gott muss in dein Portemonnaie reingucken können. Über den Zehnten schaut Gott in dein Portemonnaie rein, wie viel Geld du hast und was dir fehlt. Und das, was dir noch fehlt, das erfüllt er mit seinem Reichtum. Das gleicht dir nachher aus auf irgendeine andere Weise, dass du billiger einkaufst, dass deine Kleider länger halten, dass die Schuhe nicht so schnell durchgelaufen werden, dass du dir Fuß nicht verknackst und dass du gut und gern arbeiten kannst. Da sorgt Gott auf andere Art und Weise. Aber zuerst einmal, er möchte sehen, was hat er. Du sagst, Gott, ist Gott dumm? Nein, Gott ist nicht dumm. Gott will gebeten werden. Und er weiß ja alles, noch ehe sie bitten, er weiß alles, was unsere Nöte sind und was wir vorhaben, was wir Gott vortragen möchten, aber er will gebeten werden. Er möchte sehen, gerade anhand von Zehnten kann er feststellen, was du hast und was du nicht hast. Und solange du keinen Zehnten gibst, weiß Gott nicht, wie viel er dir geben soll, wie er dich versorgen soll. Denn das ist so ein Maß für Gott, wo du siehst. Denn Zehnte ist für mich so eine stumme Bitte. Herr, ich habe nur so viel und guck mal, 10% habe ich dir gegeben. Du kannst ja bis 10 bestimmt rechnen, allmächtiger Gott. Und deshalb berechne das. Jetzt rechne das aus, was ich brauche. Das habe ich dir gegeben, ich habe sowieso nichts, das spielt sowieso jetzt keine Rolle, es kommt nicht mehr auf 10% hin und 10% her. Ich weiß, mir fehlt jetzt so viel und mir wird nichts mangeln. Aber informiere Gott mit. Dein Zehnter ist Information, was Gott dir geben sollte. Und wenn du etwas brauchst, gib Gott etwas. 10%. Beteilige Gott. Deine Zeit und so weiter. Und dann wirst du reich gesegnet werden. Und dann lebst du aus der Fülle Gottes. Weißt du, Gott hat so eine schwarze Kasse, so Kaffeekasse oder wie, ja, schwarze Kasse nennt man das im Finanzwesen. So eine Kasse, so, wo übrig ist. Und aus dem schöpft er. Und aus dem nimmt er und segnet dich über Bitten und Verstehen. Du sagst, guck mal, auch diese Woche jetzt Auto nicht kaputt gegangen, kein Unfall gehabt, krieg sogar noch Heizung zurück und krieg noch Steuern zurück. Also wie es mir gut geht, und jemand hat mir noch Essen geschenkt, und ein Bauer hat so große Ernte, weiß nicht wohin, könnten Sie nicht das auch noch einmachen und mitnehmen und so weiter. Du wirst dann auf übernatürliche Art und Weise versorgt, aber du musst zuerst mal Gott informieren. Und er nimmt aus dieser schwarzen Kasse, und ich sage dir, was die schwarze Kasse ist, Jesus Christus. Du sagst, wie bitte? Jesus Christus ist Gottes schwarze Kasse. So, das weiß niemand. Denn der Herr Jesus Christus hat für dich gekämpft, und ja, nicht nur für dich, sondern hat gekämpft und gesiegt, der Löwe aus Juda. Und Jesus hat alles, was er getan hat und so weiter, der Vater wollte ihn belohnen und beschenken. Der sagt, nein, Vater, ich brauche das alles nicht. Ich habe ja alles, ich habe die Herrlichkeit, jetzt habe ich nur verlassen, den Menschen zu lieben. Ich brauche den ganzen Segen, den du mir jetzt geben möchtest, das brauche ich nicht. Lass es, aber für meine Nachfolger, die brauchen es. Und Gott beteiligt dich an den Segnungen Jesus, die er nicht angenommen hat. Das ist die schwarze Kasse Gottes, der Lohn Jesu Christi, was er für dich und für mich getan hat, so stellvertretend, das ist da, gib's denen. Und du musst nur Gott sagen, und aus der schwarzen Kasse gibt Gott dir Heilung, dir Freude, dir Nahrung. Die Wunder, die Jesus getan hat, diese Wunder werden bei dir auch passieren. Auch die Brotwunder, Bruder, Schwester. Auch die Wunder, wo Wasser in Wein verwandelt werden. Plötzlich stehst du da, weiß ich nicht, also dieser Saft schmeckt so voll, so wunderbar. Und plötzlich bist du verblüfft, was so alles rauskommt, wie dein Leben überfließend vom Segen überschüttet wird. Überfließend überschüttet wird, okay. Lass Gott gut zu dir sein. Der 10. ist der Einstieg. Du kaufst die Himmelsaktien. Die verfallen nicht. Im Gegenteil, die sind gewinnbringend. Die ganzen Aktien, was du heute kaufst, kannst du alles vergessen. Aber die Aktien, die du mit jedem Zehnten, du stiehlst dem Teufel das Geld und transportierst das in den Himmel. Und da kommt er nicht mehr hin. Das Geld, das du Gott gegeben hast, ist bestens angelegt für den Rest deines Lebens. Und diese bringen Zinsen, diese bringen Gewinn. Nicht, dass ich jetzt um Geld bitte, nein, mir geht es nicht darum, ich will dir nur zeigen, wie du gesegnet, wie du reich werden kannst, wie du glücklich werden kannst, wie du am Segen Gottes beteiligt werden kannst. Dann sorgt Gott für deine Sicherheit, sorgt Gott für dein Fortkommen, für die Provision sorgt er, wenn du anfängst, das zu tragen. Lass Gott gut zu dir sein. Ich lese eine Stelle zum Schluss und dann beten wir. Jesaja 30, Vers 18. Das ist die Stelle, die mir heute Gott so aufs Herz gelegt hat, noch einfach euch vorzulesen. Alles, was du brauchst, das findest du in Jesus, und er wird dich überschütten. Er will gut zu dir sein. Das, was meines, ist auch dein. Und jetzt Jesaja 30. Der Herr wartet sehnlichst auf den Augenblick. Hör zu. Nicht du wartest auf Gott, nicht dich, du hast Gott gesucht, sondern Gott sucht dich. Gott geht dir nach, Gott will gut zu dir sein. Nicht, dass du gut zu Gott sein musst. Nein, Gott will dir dienen. Gott will nur 10% haben und 90% gehören dir. Mach das daraus das Beste. Gott wartet sehnlichst auf den Augenblick, an dem er euch wieder sich zuwenden kann. Er will seine Macht zeigen und sich über euch erbarmen, denn er ist ein Gott, der dem Recht Geltung verschafft. Wie glücklich sind alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Mir ist aber diese Stelle, Gott wartet sehnlichst darauf, dir Gutes zu tun. Gott wartet sehnlichst darauf, dich zu segnen. Gott wartet sehnlichst darauf, dir alles zu geben, was du brauchst. Er will nur gebeten werden, und du musst ihm zeigen, wie viel Geld du im Portemonnaie wirklich hast. Was dein Einkommen war. Beteilige, informiere Gott. Und Geschwister, das ist so fein und so ehrlich, und es kann niemand, da kann der reiche Gott nicht belügen und der arme Gott nicht belügen. 10% sind 10%. Beim Armen, beim Reichen, beim Hartz-IV-Empfänger, beim Kranken, beim Rentner, bei allen ist das Gleiche. Du kannst Gott nicht betrügen. Und sogar beim Arbeitslosen. Und wenn du nichts hast, weißt du, ich habe bei meinem Rabbiner Hebräisch gehabt, ein paar Jahre, und Judentum und mich damit beschäftigt. Und das war interessant bei diesem Rabbiner, da kommen Leute, Stuttgarter Rabbiner, Hauptrabbiner, Oberrabbiner, und da bringen sie Eier für dich. Dann haben sie geschlachtet für dich. Und da habe ich gesagt, guck mal, was machen? Ja, wissen Sie, ich lebe nur von den Naturalien, was mir die Leute geben. Ich lebe von dem, was die Leute geben. Und die Leute, wenn die was gehabt, es war interessant, wenn ich da eine Stunde oder zwei Stunden bei dem war, da wie es im Taubenschlag, da ging es durch, ich bringe das für dich. Und habe gesagt, was ist das, was bringen die Leute Ihnen? Ja, das ist immer der Zehnte, sie bringen mir den Zehnten. Sie bringen mir den Zehnten. Und es ist interessant. Und dem ging es gut. Da konnte Gott dienen und es war ein guter Rabbiner. Aber ich will dir nur sagen, fang an, Gott zu dienen und es geht dir gut. Und die Leute, die haben dann noch Schwätzler gehabt, dann hat er gesagt, fehlt dir was? Und meistens, wenn die kamen, die haben Zehnten gebracht. Zuerst haben sie immer den Zehnten gebracht und dann haben sie gesagt, Vater, meistens haben sie Vater zu ihm gesagt, Vater, ich habe da eine Frage, wie ist es das? Und dann hat immer so einen rabbinischen Rat ihnen verpasst. Aber zuerst einmal haben sie was gegeben, bevor sie was bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, wir wollen Hochzeit, jemand, das werde ich nie vergessen, da kamen so Pärchen, die haben auch was gebracht, wir wollen heiraten, aber zuerst haben sie was gebracht. Wenn du zum Herrn gehst, in der Bibel steht, geh nicht vor das Angesicht des Herrn mit leeren Händen. Gott wartet sehnlichst, dich zu segnen. Gott braucht nichts von diesem Zeug, was du da ihm bringst, diese paar lumpigen Eier oder da ein Stück Fleisch oder ein Bock oder eine Taube oder ein Ochsen, egal was. Gott braucht diese Sachen nicht, aber er will es wissen, wo kann ich bei ihm anfangen, diese fünf Brötchen. Der braucht nur fünf Brötchen, weiter nichts. Er will deine Brötchen, das bisschen Mehl und das bisschen Öl, er will sehen, was brauchst du. Bring Gott das, was du brauchst als Opfer. Du brauchst neue Schuhe, schenk jemand die Schuhe, die du gerade anhast und lauf barfuß nach Hause. Du wirst sehen, du wirst nicht krank. Aber wenn du es brauchst, und Gott wird dich segnen mit dem ganzen Schuhladen. Gott wird dich segnen mit ganzem Schuhladen. Aber du solltest bereit sein, etwas zu tun. Sei Täter des Wortes und nicht nur Halleluja-Rufer. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen jetzt. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gott ist sehr interessiert, sehnlichst brennt er, dir Gutes zu tun. Vater, ich danke dir, dass du meinen Geschwistern Gutes tun willst. Und zwar permanent, du sehnst dich danach, Herr. Das ist deine Sehnsucht, dass es uns gut geht. Dass gerade in dieser Krisenzeit, dass es uns bestens geht. Dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir keinen Mangel haben. Und dass die Kinder Gottes hervorragend ernährt sind. Dass ihnen an nichts fehlt, dass sie nicht frieren und dass sie nicht verarmen und verhungern. Nein, du wirst sie deinen durchtragen auf übernatürliche Art und Weise. Wir geben das Natürliche und du gibst uns das Übernatürliche. Und der Segen Gottes ist das Übernatürliche. Und du beteiligst uns, Vater im Himmel, an dem Übernatürlichen heute Abend. Ich danke dir für alle, die dein Wort heute Abend gehört haben, dass sie jetzt das Übernatürliche begreifen und dass sie eifern und sich sehnen. Mehr von diesem Übernatürlichen möchte ich haben. Mehr davon, Herr. Mehr von deiner Herrlichkeit. Mehr von deiner Macht. Mehr von deiner Größe. Halleluja, Halleluja. Und der Vater sagt, was mein ist, das ist auch dein, mein Kind. Lerne aus meiner Fülle zu leben. Gib mir deinen Mangel und ich will dir meine Fülle geben, spricht der Herr. Halleluja. Amen.